Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 333, die Schnapszahl des Tages. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Dennis.
Ja, servus, hallo.
Der Herr Basti.
Gute und Grüße.
Und der Herr Marvin.
Hi, hi.
Wir haben heute ein absolut volles Programm. Wir müssen 4 Spiele besprechen, 2 vergangene, 2 kommende. Wir haben eine ganze Reihe an Dummschwätzer-Nominierungen und mit Blick auf Weihnachten haben wir ein paar gute Taten für euch. Und ja, klassischerweise fangen wir immer mit der Rückschau an. Und da fangen wir natürlich an dieser Stelle an mit dem Spiel, was auch schon irgendwie ein Ticken länger her ist, nämlich dieses Lazio-Spiel. Wo ja, Marvin, du warst vor Ort, Basti, du warst vor Ort und Dennis, du
ja,
auch. Der Einzige, der auf der Couch saß, war ich, hervorragend.
immerhin bist du nicht nass geworden, ja?
Ja, ist klar, da waren ja schwere Dinge zu hören und wir haben da auch 2 Audiokommentare dazu bekommen von dem Marcel und dem Benito und mit denen würde ich sagen, steigen wir jetzt auch direkt ein. Und dann können die 3 Reisenden hier mal so ein bisschen ihre Meinung dazu sagen. Wir fangen an mit dem Audiokommentar von Benito. Ich muss dazu sagen, die wir bekommen haben, waren sehr lang. Die beiden haben sich echt Mühe gegeben, beide Audiokommentare über 3 Minuten. Wir haben sie uns mehrmals angehört, um die alle Punkte da auch irgendwie aufgreifen zu können. Haben uns jetzt aber aus zeitlichen Gründen dazu entschieden, die so ein bisschen auf die jeweils prägnanten Punkte für uns runter zu kürzen. Genau, und wir steigen, wie gesagt, ein mit dem Kommentar von Benito.
Wir als, ich sag mal, weltoffener Verein, wir fahren dahin und wir nehmen uns einen Teil von der Stadt und wir nehmen unseren Platz dort ein und wir laufen zum Stadion, obwohl uns gesagt wurde, nein, das dürft ihr nicht und alles bleibt irgendwie friedlich. Und dann gehen wir ins Stadion und da sind Repressalien, aber wir sind trotzdem viele und vor allem wir sind mehr als die. Im eigenen Stadion, in der eigenen Stadt. Wir sind mehr gewesen. Und an dem Punkt war ich so gut gelaunt. Die ganze Gruppe, mit der ich unterwegs war, wird das bestätigen können. Ich musste, glaube ich, 15 Mal anfangen zu lachen, als ich in den Heimblock geguckt habe, wie wenig es im Endeffekt waren und wie viele wir im Endeffekt waren. Und ich hatte das Gefühl an dem Punkt, wir hatten gewonnen auf unsere Art. Denn wir hatten gewonnen gegen Faschisten und gegen Faschisten zu gewinnen auf eine friedliche Art und sie zu demütigen durch unsere pure Anwesenheit war so ein Sieg.
Genau, das war der Kommentar von Benito und dann hauen wir den von Marcel direkt hinten dran und das ist dieser hier.
Gute Marcel aus Wiesbaden hier. Will die Ereignisse in Rom gar nicht nochmal in all ihrer epischen Breite wiederkäuen. Wer das gern mag, dem empfehle ich meinen Erlebnisbericht im Eintracht-Forum und der Forum auswärts dabei. Der Faden heißt Erlebnis in Rom. Post ist der mit der Nummer 69. Was mir viel wichtiger ist, ein Denkanstoß, wie es nun weitergehen soll bezüglich des Dialogs zwischen Verein und aktiver Fanszene. Die Eintracht fährt hier seit Jahren trotz einiger weniger schöner Ereignisse wie Leverkusen 13 oder Magdeburg 16 eine Kommunikationspolitik, die in positiver Hinsicht meiner Meinung nach ihresgleichen sucht und das verdient meinen größten Respekt. Ist und bleibt aber, wie jetzt in Rom eben erlebt, auch ein Drahtseilakt und ich finde, dass die Eintracht das bislang sowohl von Vereinsseite als auch von Seiten der Kurve sehr gut hinbekommen hat. Wir haben halt eine sehr besondere Fanszene, was auch eben in einer sehr besonderen Ultrakultur manifestiert ist. Und wenn man davon ausgeht, dass das eben eine Subkultur ist, die nach eigenen Werten und Ritualen lebt, dann wird es da immer wieder Reibungspunkte geben, die bei vielen Kopfschütteln verursachen. Man muss eben auch sehen, dass ohne den permanenten Austausch zwischen den Verantwortlichen der Fanszene Aktionen wie der Protest gegen Leipzig oder die Pokalfinal-Choreos niemals möglich gewesen wären. Das basiert ja auch alles auf Vertrauen. Und ich bin mir sicher, dass alle Beteiligten wissen, allein schon durch die Reaktion im Stadion in Rom, dass intern aufgeklärt werden muss.
Genau. Und ganz kurz, wir haben natürlich gerade beim ersten Kommentar dann auch geschnitten, da hat sich der Benito so ein bisschen enttäuscht über die Vorkommnisse dann danach geäußert, ne? Also nicht, aber es passt ja dann in den Kontext auch so ein bisschen erklären, dem, was der Letzte gesagt hat, ne?
Genau. Also wie gesagt, das haben wir jetzt einfach ein bisschen runter gekürzt, weil wir natürlich auch noch ein paar Punkte dazu sagen wollen. Ja, vielleicht könnt ihr einmal kurz skizzieren, wie so die Situation vor Ort war. Ich meine, man konnte da ja schon relativ viel drüber lesen. Im Prinzip konnte man eigentlich hauptsächlich darüber was lesen und was hören. Das Spiel ist ja vielleicht in maximal irgendwie 3 Zeilen abgehandelt worden. Der Rest ging es ja eigentlich hauptsächlich um das, was neben dem Platz da passiert ist. Aber ihr wart vor Ort, vielleicht könnt ihr das nochmal so aus eurer Warte schildern.
Ja, Dennis, mach du doch mal, weil du bist ja eine
frische. Soll ich erst mal starten?
Fang doch an.
Also klar, Flieger angekommen, war alles dann etwas hektisch.
Warte noch nüchtern, Kontakt, ist die wichtige Frage.
Waren tatsächlich noch einigermaßen nüchtern, grauenvollerweise, hatten dann auch in diesem Fantreff, in diesem Park hatten wir uns ja dann noch kurz getroffen gehabt. Wie soll das mit dem Bus weitergehen? Ab wo wird gelaufen? Ab wo wird gefahren? Es war einfach nur super kacke organisiert. Es war einfach nur alles sehr, sehr hektisch, sehr, sehr stressig. Wir sind ja am Anfang davon ausgegangen, okay, auf jeden Fall werden wir von A nach B komplett eskortiert. Es darf nichts passieren sozusagen, was ja auch schon in den Kommentaren hier angeklungen ist. Und auf einmal hast du gemerkt, okay, jetzt wird doch mal wieder ein Stück gelaufen. Dann waren es wieder Splittergruppen, je 50, 60 Leuten, die sich dann doch wieder einzeln bewegt haben. Also schlecht organisiert war es auf jeden Fall, hat am Ende ja dann auch dazu geführt, dass die Leute unbedingt verhindert wollten oder auch die Polizisten, dass Alkohol noch konsumiert wurde, wurden dann die verschiedenen Bars und Ausschankläden auf dem Weg ja noch gesperrt. Ansonsten das Wetter, brauche ich euch nichts zu sagen, es war einfach nur scheiße, es war klitsch, wir waren klitschnass, es war Stress, es war nervig mit den Schals, die Kontrollen waren auch eigentlich für einen Arsch, in Anführungszeichen, also wenn du eine Karte hattest, wurde 4-mal kontrolliert, aber jedes Mal nur kurz, welche Karte hast du, steht dein Name drauf, zeigt dein Perso, okay, wunderbar, rein. Hat man ja dann auch gesehen, was alles im Stadion mitgebracht wurde, auch wenn es natürlich da andere Wege noch gibt, also in der Hinsicht waren eigentlich die Kontrollen schlecht, außer natürlich die Schals, die haufenweise Schals leider, die eingesammelt wurden. Müssen wir dann nochmal gucken, ob da noch Bilder da sind. Ich habe leider die Urheberrechte an dem Bild, die ich habe, nicht. Müssen wir dann nochmal schauen, ob wir da was zeigen können. Aber es war sehr, im Großen und Ganzen war das bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall super nervig.
Zwischenfrage, ja. Hattest du das Gefühl, dass die bei den Kontrollen wirklich gezielt nur nach den Schals gucken und dass ihnen der Rest egal ist? Oder?
Würde ich sagen. Also im Endeffekt, die haben am Anfang gemerkt, sind ein paar durchgekommen, dann wurde das wohl Dings, da hat sich das wohl auch zu mehreren Schaltern durchgesprochen. Da war dann ein Riesenhaufen an Schals, der eben mit der Aufschrift, muss man jetzt hier nicht wiederholen wahrscheinlich, im Endeffekt war ja ein Wendeschal, der im Endeffekt dann in Massen eingesammelt wurde. Und auch mit den Tickets, es war schon so, dass sie hauptsächlich auch darauf bedacht waren, die Leute zu kontrollieren, dass die im Endeffekt zu dem Namen auf dem Ticket passen. Also da muss man sagen, haben sie sehr streng durchgeschlagen. Ich kenne von einigen Leuten, die tatsächlich dann schon 3 Optionen geschafft haben, wie auch immer, 3 Positionen, und dann bei der 4. Kontrolle wurden sie dann doch noch zurückgeschickt. Dementsprechend, eigentlich ging es den Leuten nur darum, nimmt denen die Schals ab und kontrolliert, dass auch nur die da sind, die im Endeffekt auf dem Ticket stehen.
Okay.
Wie seid ihr das denn, Basti, Marvin?
Ja, also du hast es ja schon ganz gut beschrieben. Das war alles in allem wirklich ein Tag, der dafür gesorgt hat, dass man, als das Spiel angefangen hat, echt schon sauer war. Also Marvin und ich waren echt schockiert teilweise, weil das dir die Stimmung so ein bisschen kaputt macht. Also dieser Generalverdacht, unter dem man da gestanden hat, da standen ja wirklich Soldaten auch. Also das darf man irgendwie auch gar nicht verharmlosen. Da standen Leute mit Maschinengewehren, irgendwelche merkwürdigen Zivi-Bullen, wo du nicht genau wusstest, ob die überhaupt jemals irgendwie eine Ausbildung bei der Polizei gemacht haben oder ob das irgendwelche Leute mit Stöcken einfach sind. Also das war wirklich unübersichtlich. Kommunikation hat gar keine stattgefunden. Das heißt, es war alles sehr, sehr unübersichtlich. Diese Busfahrt war ein Horror. Dann 3 Stunden vor dem Block zu stehen da im strömenden Regen bei dieser Ungewissheit, wie ihr es schon gesagt habt, kriegen wir die Schals rein? Kommst du überhaupt irgendwie rein? Und wie und bla bla bla. Dann sind auch die ersten schon wieder zurückgegangen und dann kamen Leute irgendwie nicht rein, die auf dem Geburtsdatum war irgendwie ein Jahr falsch oder
ja,
so.
Ja, genau, falsch rum. Falsch rum.
1990 ja, genau. Und dann war 91 auf dem Ausweis, genau. Also weißt du, einfach ein Missprint. Und dann haben die den zurückgeschickt, da habe ich auch schon gedacht, oh Gott. Also da habe ich wirklich schon gedacht, oh Gott, weil ich zu dem Zeitpunkt vielleicht auch gedacht habe, gut, wir haben uns dann im Bus, habe ich mir den Schal, ja, wie so eine Windel habe ich mir den quasi angezogen, weil ich dachte, okay, vielleicht gucken nicht ganz so genau nach. Hatte aber natürlich latent die Befürchtung im Kopf auch, ja, wenn die den Schal jetzt finden und unterstellen, ich will ihn reinschmuggeln, ob die mich dann vielleicht auch nicht mehr reinlassen. Also es gab ja auch die Gerüchte,
stimmt, ja,
teilweise, ja, dass du, wenn, ja, dass du quasi die Intention hattest, ihn reinzuschmuggeln, wenn die das merken, wenn du den in der Boxershorts hast, dann ist es dir auch
wird der Einlass verwehrt, ja.
Genau. Dass die sagen, hier, hau ab. Also da bist du schon so ein bisschen dieser Willkür ausgesetzt, die auch stattgefunden hat an dem Tag. Die größte Frechheit ist für mich tatsächlich, also wir müssen ja sagen, du wolltest es jetzt nicht wiederholen, aber Lazio Merda heißt so viel wie Lazios Scheiße oder so. Also Scheiße. Das ist so wie wenn wir im Stadion Scheiß BVB singen oder keine Ahnung. Das ist jetzt für mich nicht drüber. Das gehört für mich trotzdem bei aller Differenzierung zum Fußballvokabular dazu. Das finde ich nicht so schlimm. Also das fand ich schon ein Skandal, dass das überhaupt abgenommen wird, weil da stand jetzt nicht Hurensohn oder was weiß ich was oder irgendwas, keine Ahnung, was wirklich krass Unfassbares, weil Scheiße sagt, glaube ich, jeder 13-Jährige heutzutage schon, wenn überhaupt noch, wenn die 13-Jährigen nicht sogar schon schlimmere Sachen sagen. Also das fand ich so ein bisschen.
Das fängt im Kindergarten an.
Ja, also das ist ja jetzt wirklich nicht so, dass du mir sagst, okay, da gehen jegliche Sitten verloren, wenn man Scheiße sagt oder schreibt oder sonst irgendwas. Also das war schon so ein bisschen, ja, merkwürdig, als die Gerüchte umgingen, die sammeln die Schals ein, da wussten wir schon, wo der Hase läuft. Und was die größte Frechheit für mich an dem Tag ist tatsächlich, es wird ja wirklich alles unter dem Deckmantel der Sicherheit gerechtfertigt. Alle Maßnahmen, die da stattfinden, wird ja immer nur diese gefühlte angebliche Riesenbedrohung, die da angeblich herrscht, wird ja einfach wirklich als Anlass genommen, solche Dinge zu machen, wie die uns behandelt haben. Und dann aber zwei Eingänge nur aufzumachen, zeigt mir, dass das denen eben nicht um die Sicherheit geht, sondern darum, um systematisch zu zermürben. Und ja, das ist eine Schikane einfach, eine bewusste. Weil das Personal war da, das haben wir alle gesehen, da standen Mordstausende Ordner und Polizisten rum. Da waren Eingänge, also die waren auch vorhanden, die wären auch wirklich logistisch da gewesen. Dann machst du die halt einfach alle auf, dann kannst du die so ausführlich kontrollieren, wie du willst, bitte freundlich und nicht irgendwie Leuten auch noch in die Unterhose greifen und sonst irgendwas wegen so einem Schal. Also das war für mich das wirklich Provokanteste an dem Tag und das hat dafür gesorgt, dass so ein bisschen bei Marvin und mir vorm Stadion, als wir klatschnass waren, die Stimmung echt, ja, gereizt war auf jeden Fall.
Ja, ich fand es auch absolut, also im moderaten Falle, wenn ich mich jetzt moderat ausdrücken will, sehr ungünstig gelöst. Denn die Art und Weise, wie wir da auch, ja, behandelt wurden, über zwei Stunden da draußen gestanden haben, da gibt es ja auch unterschiedliche Leute. Ich meine, wir sind jetzt einigermaßen fit und zwar jetzt zwei Stunden vielleicht jetzt nicht komplett um. Wir waren ja auch alle viel zu nüchtern, was das nächste Problem war. Ja,
Riesen.
Ja, das ist dann das nächste. Ja, weil
also das Dennis ja und ich für 100 Euro Gin Tonic gekauft.
Ja, muss dir mal geben. Ne? Also es ist alles irgendwie extrem ungünstig gewesen und naja, dann laufen wir dann durch, beziehungsweise wir stehen stundenlang und da gibt es aber auch Leute, die haben eine andere Konstitution, die sind eigentlich einfach wesentlich älter, jünger, größer, kleiner, was weiß ich, und die haben nicht die Fitness, zwei Stunden, ich würde mich jetzt eigentlich nicht als großartig fit bezeichnen, aber halt, sag ich mal, die nicht zwei Stunden einfach im Regen ausharren können, ohne dann am anderen Tag total krank zu sein, da habe ich den Vorteil, dass ich seit einer Zeit wieder Fleisch esse und das ganze Antibiotika zu meinem Vorteil wahrscheinlich wirkt, ja, aber es ist halt einfach, es ist scheiße, also, und das, ich meine, da waren ja sau wenig Italiener, ja. Also keiner von Lazio war da. Und dann kann ich doch, aber diese ganzen Ordner waren, standen trotzdem drumherum. Dann nehme ich diese Ordner und mache ein paar mehr Bereiche auf, wo die Leute durchkommen. Aber das ist halt, das muss ich sagen, das ist halt nicht gewollt gewesen. Das ist eine gezielte Situation so geworden. Und dann halt auch trägst du nicht zur Deeskalation bei, wenn dann Hunde am Start sind und so weiter und so fort. Fand ich einfach ungünstig gelöst, die Situation dann danach, wo du über eine Stunde darauf warten musstest, endlich raus zu können, Eis ist Kälte, war auch scheiße. Keine Ahnung, wenn das immer so ist in Italien, kann ich absolut verstehen, dass viele Fans, Auswärtsfans von anderen italienischen Vereinen auch gar keinen Bock mehr haben, ne?
Das danach kann ich mir noch damit erklären, dass eventuell die Ausschreitungen halt im Stadion selbst dazu geführt haben, aber im Vorhinein ist ja gar nicht viel passiert. Dementsprechend war es wirklich dieser typische Generalverdacht, dadurch, dass sie uns dann am Ende da ein bisschen gegängelt haben und nicht rausgelassen haben, das kann ich mir noch irgendwie erklären, dass sie sagen, okay, hier warten sie jetzt draußen, die Lazio-Fans, weil sie im Endeffekt uns nochmal einen auswischen wollen. Das ist für mich noch was, wo es irgendwo noch nachvollziehen könnte.
Aber das macht keinen Sinn, Dennis, weil die haben ja denen im Endeffekt eigentlich die Chance gegeben, sich viel besser zu verteilen. Ja,
stimmt.
Also
stimmt,
eigentlich, wenn die Lazio-Fans raus waren, hätten die sich ja perfekt an dieser geplanten Busroute irgendwo platzieren können, diese Busse angreifen können. Also das ist
eigentlich ist es Quatsch.
Das hat alles nicht viel Sinn gemacht. Also das, was Marvin gesagt hat, da standen Hunde, die hatten keinen Maulkorb an. geführt von zwei jüngeren Damen. Das heißt, wenn die Hunde losgerennen hätten wollen, dann hätten die gar nicht aufhalten können. Also das war wirklich alles, das wirkte nicht professionell. Das war wirklich so, dass du teilweise, man hatte echt Bedenken teilweise, dass wenn jetzt hier wirklich Unruhe auftaucht, ob die Leute, die da für die Ordnung sorgen sollen, wirklich überhaupt die Ruhe in sich haben, für diese Ruhe zu sorgen, oder ob die nicht vielleicht sogar dazu beitragen, dass es noch schlimmer wird. Also das war wirklich eine Situation, die war alles anders optimal. Dann waren wir irgendwann im Block, weil die Karten, für die ich im Block hatte, die waren dann plötzlich voll, was auch ein bisschen merkwürdig ist.
Ja, die Blöcke waren voll.
Was ja eigentlich auch irgendwie, wenn die Dinger personalisiert sind, wie soll das denn funktionieren?
Wir kontrollieren jedes Geburtsdatum auf jeden Krümmel und dann plötzlich ist der Block voll. Also das, ich weiß nicht, das macht mich auch wütend, wenn man gerade, wenn man sich hervorruft, was danach auch von der Politik dort geäußert wurde, dass da Frankfurt-Fans, die hätten Fans erwartet und die sind Bestien gekommen. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein, also wirklich
so schlecht.
Weil ja, da diese ganze Nummer dann auch danach, dann stehst du da rum und weißt nicht wohin, du wolltest ja auch nicht mehr in diesen Bus einsteigen, weil er wusste es ja schon, er steht wahrscheinlich 80 Jahre im Stau, deswegen haben wir uns auch ein bisschen davon entfernt und uns ein paar Uber-Driver besorgt. Dann haben wir auch die erste Gruppe von uns irgendwie ins Hotel bekommen, aber bei uns war das Problem, dass unsere Uber-Driver von uns dreien, also Julian, Chris und ich, Grüße bitte, dass wir eben nicht so schnell wegkommen konnten. Dann sind wir halt durch dieses Viertel am Stadion da ein bisschen rumgeirrt und das war dann nochmal ein bisschen brenzlig, muss ich sagen. Das war was, wo ich kurz gedacht habe, oh je, und ich war auch viel zu fertig, um mich zu kloppen. Das war irgendwie so, ich wollte einfach nur ins scheiß Hotel und meine Socken wechseln, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Kalt einem dort war. Ich habe wirklich teilweise gedacht, ich falle jetzt tot um. Und ja, alles in allem war das wirklich blöd.
Bei den Hunden kann ich dich beruhigen, so Polizeihunde sind normalerweise gut ausgebildet. Wenn der losläuft, dann hat ihm einer das Kommando dafür gegeben. Also von daher. Aber da wart ihr ja dann irgendwann im Block und wie Benito in seinem Kommentar ja schon sagte, war ja dann glaube ich auch relativ schnell zu erkennen, so nach dem Motto, das ist eine gewisse, ein gewisses Ungleichgewicht in der Fanverteilung. Also ich weiß nicht, ob da auf der Haupt- und Gegentribüne überhaupt einer saß. Im Fernsehen sah es so aus, als wenn das rundherum komplett leer wäre und auf der rechten Seite so an die 10.000 stehen und auf der anderen Seite so 1.500, 2.000 geschätzt. Also das ist, also ich finde es als Fan, der sich irgendwie viel Zeit mit Reise in Anspruch nimmt für so ein Spiel, vor dem Stadion irgendwie mehrere Stunden im Regen steht und dann feststellt von wegen, naja, eigentlich bin ich mehr oder weniger mit meinen Leuten hier der Einzige, finde ich das auch so ein gewisses Armutszeugnis.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Es nimmt halt niemand diesen Wettbewerb von solchen Vereinen irgendwie ernst und das ist halt auch ein Dilemma. Das ist auch ein Dilemma, was du natürlich mit der Euroleague 2, über die wir schon mal kurz gesprochen haben, auch nicht los wirst, ja. Und ich finde es unfassbar ärgerlich. Und natürlich finde ich es dann aber auch noch ärgerlich, wenn wir dann nochmal darüber sprechen, was dann halt danach passiert ist oder während des Spiels, was natürlich, ja, extrem unschön ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. ja. Finde ich dann, aber ist es halt auch, muss man halt auch sagen, es ist trotzdem auch einfach Kacke, das dann so über zu dramatisieren, wie das jetzt die Bürgermeisterin von Rom gemacht hat. Das hilft uns in der Debatte nicht, wenn der eigene Verein überhaupt es nicht hinbekommt, mehrere Fans dazu zu motivieren, im Europacup, in einer ja immer noch relativ wichtigen Runde gegen einen relativ guten Gegner, irgendwie sich dazu zu mobilisieren. Das ist erbärmlich. Da muss ich sagen, ist Lazio auch als Gesamtkonstrukt für mich an diesem Tag gestorben. Also wir waren eh schon tot für mich. Aber das ist ein extrem erbärmliches Gesamtkonstrukt, was Lazio und die Polizei dann dementsprechend da auch abgeliefert hat. Da brauche ich nicht mehr hin. Ich kann auch niemandem empfehlen, zu diesen komischen Gaunern da zu gehen. Und darf auch nicht vergessen, das wird ja auch in der Berichterstattung ein bisschen außen vor gelassen, beziehungsweise bei Twitter findet es statt, aber in der großen Ganzen fehlt mir das ein Stück weit, dass halt zum Beispiel die Provokation, die teilweise von Laziali, von diesen wenigen Laziali, die überhaupt da waren, die dann auf die andere Seite sich den Eintracht-Fans genähert haben, mit römischen Grüßen und so weiter und so fort, genau. Merkwürdigen Spruchbändern, dass das überhaupt keine Beachtung erfährt. Und übrigens die UEFA, das haben wir jetzt bei Felix Tamsud, der das ja auch getwittert hat, hat es auch nicht dazu geführt, dass es da Ermittlungen gibt. Da muss ich auch sagen,
weißt du auch, warum es keine Ermittlungen gibt? Weil es nicht im Spielberichtsbogen aufgeführt wurde. Das ist deren Argumentation.
Ja, gut. Da will ich aber ganz genau diese Aussage dann irgendwann nochmal hören, wenn wegen irgendwas dann doch ermittelt wird, obwohl es nicht in irgendeinem komischen scheiß Spielbogen ist. Also keine Ahnung. Es geht mir auch auf den Sack. Die UEFA predigt Rassismus, Scheiße, und das finde ich super, wenn man sich auf die Fahnen schreibt. Aber wenn man das vielleicht auch mal irgendwo in einer gewissen Art und Weise durchsetzen muss und vielleicht auch nicht immer nur die eine Seite sieht und dann siehst, Rapid Wien wird dann die Choreo abgefeiert, wo man sich sagt, oh, kann man machen, alles okay. Aber dann auf der kann man auch sagen, okay, ihr wisst jetzt auch nicht so genau, was da jetzt so Sache ist. Und auf der anderen Seite wieder alles verteufelt und auch nicht mal einen Gegenpunkt setzt. Mhm. Und ich will, und ich glaube, wir sind uns hier in der Runde alle einig, dass was da auch gelaufen ist im Stadion, dass einige Eintracht-Fans da auch über die Stränge geschlagen haben, sind wir uns alle einig. Ich glaube, da gibt es ja gar keine zwei Meinungen, dass es nicht so cool war, oder?
Mhm. Ja, definitiv. Also ich glaube, das brauchen wir jetzt irgendwie nicht zu diskutieren. Und das
da brauchen
Marcel
wir aber auch
ja
nicht der 800. zu sein, der das wirklich jetzt hier, weißt du, so auf großartige Weise verteufelt. Und weil ich muss trotzdem für mich sagen, das, was in der Presse dann war, das wirkt ja so, als hätte dort ein Inferno stattgefunden. Also ich habe gestern mit dem Axel über 93 drüber gesprochen und er war ja nicht dabei. Er hat es einfach nur ganz normal in den Medien aufgenommen und ein bisschen geschaut und war ganz normal, halt wie ein ganz normaler Fußballfan das aufnimmt, der nichts mit der Eintracht zu tun hat. Und der hat wirklich gedacht, dass da was, Gott weiß, was passiert ist. Also der hat wirklich gedacht, Gott weiß, das ganze Stadion wäre abgefackelt und was weiß ich, was für schlimme Sachen. Und das Ding ist, wir müssen es ja mal wirklich sagen, was passiert ist. Es sind, also diese Lazio, das waren 30 Leute, die sind unbehelligt übrigens. Komplett durchs ganze Stadion über die Tribüne gelaufen, auf uns zu mit Hitlergrüßen und Provokationen, bla 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 bla. Dann gab es irgendwie, dann gab es einen, der hat eine Rakete auf die geschossen und dann gab es noch ein paar, die wurden dann auf die Polizei und Ordner, die sich dann aufgebaut haben, geworfen auf den Boden. Die wurden dann aber ziemlich unspektakulär von den Polizisten auch ausgetreten. Also das, wie gesagt, das ist alles nichts, wo man sagt, das ist cool, aber es ist trotzdem auch nicht so, dass irgendwie eine Bürgermeisterin, weißt du, wir reden jetzt hier nicht von irgendeiner Populistin, die von der AfD ist, die sich hier in irgendeiner Talkshow sitzt, sondern die ist ja dort in Amt und Würden, hat eine gewisse Verantwortung auch, was ihre Worte betrifft. Wenn die von Bestien redet, dann würde ich gerne wissen, was die von ihren eigenen Fans hält, weil die ja auch seit Jahren nicht unbedingt in den Griff kriegen, dass bei Lazio, glaube ich, die Gesinnung eher nach rechts abdriftet. Also das ist wirklich
eher nach rechts,
ist schön, ja. Das ist eine Frechheit. Also man muss wirklich, man kann die Ereignisse ja aufarbeiten, das wird ja auch gemacht, das werden die betreffenden Personen auch machen. Die Ultras werden das intern besprechen, aber eigentlich redet ja jeder drüber, obwohl er eigentlich gar nichts Genaues weiß. Also das Ding ist, Das macht mich so wahnsinnig, wenn du merkst, okay, René hat es ja gesagt, es wurde auch über nichts anderes gesprochen, weder über das Spiel, weder über die Hitlergrüße, weder über wie die Fans behandelt wurden, alles, weil das halt trotzdem wahrscheinlich das eine diese Bilder produziert, die die paar Leute auch brauchen, die da vielleicht sogar eine Agenda haben, aber es macht trotzdem wütend, wenn man mitkriegt, okay, da soll dann auch wieder so eine Spaltung her vorbeigeredet werden und bla bla bla. Und die Fanarbeit der Eintracht wird in Frage gestellt.
Aber dabei war doch eigentlich gar keine Spaltung da. Also so wie ich das verstanden habe, waren das ja wir viele auch immer, aber es war ein kleiner Trupp, der dann da ja irgendwie so ein bisschen sich daneben benommen hat, um es jetzt mal so zu formulieren, der aber von der deutlichen Mehrheit im Block relativ schnell auch zumindest verbal Kontra bekommen hat. Also ist ja eigentlich für mich keine Spaltung. Spaltung wäre ja wirklich irgendwie so zwei annähernd gleich große Lager, sondern es gibt halt die gleichen kleine Anzahl von Idioten und es gibt die große Mehrheit, die in dem Fall nicht schweigt, sondern ganz klar sagt, ey, ihr habt hier nichts zu suchen, verpisst euch.
Ja.
Im Endeffekt schon, ja.
Ja, also ganz hundertprozentig kann ich das auch nicht beurteilen. Also ich war nicht ganz nah dran. Ich weiß jetzt nicht genau, so groß war der Block von den Chaoten, sage ich jetzt mal, wenn man es Chaoten nennen will, von den Leuten, die halt da eskaliert sind, nicht, das ist ganz klar. Es gab dann, wie gesagt, auch die Bekundung von anderen Eintracht-Anhängern, die sich da kritisch geäußert haben. Und es wird intern, glaube ich, zu Diskussionen führen und das ist ganz wichtig. Aber auch ganz wichtig ist halt die Betrachtung und zu sagen, es ist halt nicht alles der drittes Semester Rechtswissenschaftskurs von Leuten, die da sind, sondern das ist eine unglaublich unterschiedliche, was auch einer der Vorredner, die eben wir eingespielt haben, ist eine unglaublich eigene Gesellschaft, das sind andere Leute und da sind auch Junge dabei, die vielleicht ein bisschen mehr abdrehen und so weiter und so fort. Das muss sich regeln, aber es hat sich in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass die Fanszene der Eintracht in der Lage ist, die Probleme selbst zu lösen. Und das sollte man denen auch anheimstellen. Und es sollte nicht so sein, dass jetzt irgendwie gesagt wird, oh, jetzt irgendwie das Konzept der Eintracht ist gescheitert. Ganz ehrlich, Leute. Und leider muss ich dem Basti widersprechen, denn es ist schon so, dass Virginia Raggi eine Populistin ist, die Bürgermeisterin. Denn die ist auch Teil der Fünf-Sterne-Bewegung, das eine rein populistische Bewegung der Italiens ist. Und natürlich macht sie genau das, um immer den Schaden wegzuleiten. Also sie verfährt genau mit diesen Mitteln, die sie im Populismus anheimfallen, beziehungsweise üblich sind, was wir dann auch wieder gesehen haben. Und es ist einfach so, dass immer wieder versucht wird, leider kleinere Dinge groß aufzubauen. Und das ist ja nicht klein, ich will jetzt nicht klein reden, aber man muss sachlich und faktisch bei der Sache bleiben. Und wenn wir faktisch bei der Sache bleiben, stellen wir alle fest, dass es dass es nicht okay ist, dass es nicht geht, dass irgendwas die Hand verlässt. Ja, das geht einfach nicht. Und da, ich glaube, da sind wir uns alle einig und dabei muss es bleiben. So, und das heißt, wenn dann irgendwas eskaliert, dann muss dementsprechend gehandelt werden. Bam, aus. Ist niemand verletzt worden, muss man aber auch dazu sagen. Und es ist auch kein 50-minütiger Riot gewesen, so wie man es in einigen Medien erfahren hat. Übrigens ging es mir damals genauso, als ich von der Situation der Kölner in London gehört habe. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, meine Güte, da sind Leute gestorben. Ist halt auch nicht passiert. Ja, aber das ist diese teilweise mediale Berichterstattung, die eher auf Hysterisierung geht. Warum? Auch hier haben wir wieder das typische Problem, dass oftmals die Klicks zählen und dann wird von Leuten auch gesprochen, die leider nicht im Stadion waren und einen eingeschränkten Blick haben und dann Dinge überdramatisieren. Ich finde es wichtig, alle Sachen anzusprechen, aber auch alle anzusprechen. Und dann finde ich es ganz wichtig, sowohl auch festzuhalten, dass Laziali mit römischen Grüßen provoziert haben, dass Spruchbänder passiert sind und so weiter und so fort. Dass natürlich aber auch Unsinn passiert ist aus dem Block der Frankfurter. Und dann genau das muss ich klarstellen und dann dementsprechend muss reagiert werden und dafür gibt es Institutionen oder innerhalb der Eintracht-Fanszene gibt es dann auch Institutionen, die das in ihrem Sinne regeln und dann vertraue ich wie in den vergangenen Jahren auch darauf, dass das dementsprechend aufgearbeitet wird. Und ich glaube, wenn wir uns angucken, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, gerade in den letzten 2 Jahren, wo im Endeffekt nichts passiert ist, wo es gut lief, wo wir wirklich tolle Choreos hatten, wo, glaube ich, ein Zusammenhalt da war, der die Eintracht übrigens auch ausmacht, ja, ohne das wäre die Eintracht halt auch nicht dementsprechend in diesem Niveau, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Und darauf vertraue ich, dass es auch in Zukunft passiert. Und ich glaube, das ist auch die einzige Art und Weise, wie wir uns irgendwie dazu äußern können, weil wir nicht ganz nah am Kern waren, sondern weil wir das so beurteilen können, wie wir das so gesehen haben. Und wichtig ist halt, dass nicht immer auf das gehauen wird, was irgendwie alle Leute nur ganz gerne sehen wollen, sondern die gesamte Betrachtung angestellt wird.
Hm. Ja, das finde ich nämlich auch.
Oder Basti, du erst?
Nee, mach du erst.
Und zwar, wenn du dir überlegst, du hast ja gesehen, dass es auch nicht zu einem Blocksturm oder zu einem Platzsturm im Endeffekt gekommen ist, was bei der Situation durch diese ganzen Provokationen und auch durch die Situation, dass dann die Polizei hat ja auch nicht deeskalierend unbedingt gewirkt, sondern die hat dann wirklich mal draufgehauen auf die vorne standen, haben dann teilweise die Leute rausgezogen. Es gab ja auch 1-2 Festnahmen direkt vorne, wo Leute über den Zaun eben so halb gestiegen sind, die wurden runtergerissen, wurden rausgezogen. Das hätte vor Jahren auch noch dazu geführt, dass viel mehr sich solidarisiert hätten, dass die ganze Kurve noch mitgegangen wäre. Und trotzdem war das ja eine Regulierung, die auch von der Kurve kam. Okay, die haben es mäßig übertrieben. Natürlich, jetzt muss man schauen, aber es hätte eventuell zu noch mehr Scheiß führen können. Deshalb stimme ich dir voll zu, Marvin. Ich meine nur an der Stelle nochmal wichtig, es hätte auch noch viel mehr schlimmer kommen können. Im Endeffekt durch einen Druck, der von oben kommt, kannst du auch gar nicht mehr regulieren, ob du mit rausgedrückt wirst ins Stadion oder nicht. Dementsprechend, das hat auch nicht stattgefunden, sondern die Leute haben eigentlich auch von oben, der Rest der Kurve hat deeskalierend gewirkt und das muss man auch nochmal hoch anhängen, dass im Endeffekt da hat auch die Arbeit gewirkt, auch von der Eintracht, dass man merkt, das ist eigentlich eine super Arbeit, die gemacht haben, die Jahre. Und die Kurve ist ruhig geworden. Die Kurve hat ein paar Idioten, aber gehört dazu. Und dann ist das so. Aber man muss immer im Kopf behalten, es hätte noch viel, viel schlimmer sein können.
Ja, ich will, Basti, willst du daran anschließen? Kann ich gerade nochmal ganz kurz was dazu sagen? Ja, ich finde nämlich, genau das darf man nämlich nicht vergessen, weil wenn wir überlegen, die Abstiegsszenen vor ein paar Jahren, ne, als dann wirklich ganz andere Dinge wirklich eskaliert sind, ne, als es dann dunkler Rauch aufkam, als irgendwie von eins, die sich von teurer Kamera gehört wurde, noch drinnen. Ja, das ist eine ganz andere Szene. Und das muss man immer auch mal in Relation setzen. Und dann immer mit den gleichen Superlativen davon zu sprechen, ist der ganzen Sache einfach nicht dienlich. Du hast genau richtig gesagt, es kam ja auch nicht zur Eskalation. Zudem will ich auch noch dazu sagen, dass leider die Polizei bzw. die Verantwortlichen sich auch nicht deeskalieren dahingehend verhalten haben, dass sie nach dem 1:1, sag ich mal, ein bisschen moderater abgerückt sind, weil da hat sich ja schwungartig die Stimmung auch verbessert. Gerade nach dem 2:1 hätte man auch denken können, okay, hier läuft alles gerade in eine richtig gute Bahn, die Eintracht führt, die Sache ist deeskalierend. Ich könnte auch mich ein bisschen zurückziehen. Hat niemand von den römischen Polizisten gemacht, eher noch aufgerückt, es sind noch mehr dazugekommen, auch keine sinnvolle Strategie, Dinge unproblematisch zu lösen, ja, und das dann, ja, und dummerweise haben dann ein paar eine Klutzeleien, aber trotzdem ist nichts danach ja nichts mehr ganz Großartiges passiert, ich will nur sagen, auch keine optimale Einsatzstrategie, Basti.
Ja, ich will nur sagen, wenn man über diese Sachen redet, ich habe es auch bei Fußball 2000 schon gesagt, ich finde trotzdem, dass wir zu wenig darüber wissen, weil Dennis hat ja gesagt, die wurden ja dann auch durch den Zaun von der Polizei angegriffen und wir haben diese Polizei auch erlebt. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da moderat eingegriffen haben. Ich weiß nicht, was da vorne sich vor sich gegangen ist. Darüber hört man ja auch nichts. Das ist ja. Deswegen finde ich es auch schwierig und ich finde es auch schwierig, dass sich dann jeder auch dazu äußert, auch die normalen Eintracht-Fans, finde ich an gewissen Stellen trotzdem schwierig, dass jeder meint, er müsse das beurteilen und sagen, ihr seid keine Fans, ihr seid dies nicht, ihr seid das nicht, ohne auch irgendwas zu wissen. Deswegen haben mich zumindest, ich habe mir dann mit Julian, als diese Gesänge kamen und ihr wollt Eintracht Frankfurt sein, das hat mich ein bisschen überrascht in dem Moment, weil ich das Gefühl hatte, da hat sich ja fast sogar was aufgestaut, wo Leute irgendwie was gegen Ultras haben und das hat mich ein bisschen schockiert. Weil das jetzt nicht so war, dass das irgendwie, keine Ahnung, dass das zum 800. Mal jetzt passiert ist und die Leute haben jetzt langsam die Schnauze voll, sondern das war jetzt wirklich, das ist mehrere Jahre, ist nicht was derartiges passiert. Und dass das wirklich, es hat sich bei manchen und auch bei manchen Kommentatoren in der Öffentlichkeit so angefühlt, als hätte man nur darauf gewartet, weil man sowieso eine latente Abneigung hat. Und das fand ich ein bisschen bedenklich, weil ich trotzdem, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber ich würde trotzdem die Kröte schlucken, dass ab und zu sowas passiert und dass wir trotzdem diese Fanszene haben, als dass es vielleicht wie in Hannover ist. Also das ist trotzdem so ein bisschen, da muss man immer weiterarbeiten trotzdem. Und ich kann nicht mehr, wenn diese Szenen in Rom jetzt wirklich dazu führen, dass sich Ultras und ja andere Fans irgendwie abspalten, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Weil das war trotzdem, ich will es nicht verharmlosen, das soll nicht so rüberkommen, aber es war auch nicht das unfassbar Schlimmste, was jemals in einem Fußballstadion passiert ist. Das waren keine schönen Szenen, darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich will trotzdem da eine Relation drin haben, weil das war nicht so, dass du sagst, okay, ach du Scheiße, ich kann jetzt mehrere Nächte nicht schlafen, weil diese Gewalt, die ich da gesehen habe, bla bla bla. Da. Ich habe ein paar Fackeln gesehen, die Polizisten ausgetreten haben und einer von 9000, der über den Zaun geklettert ist, meine Güte. Und auch wenn das uns nicht passt, weiß ich nicht, das ist halt auch Teil von Eintracht Frankfurt und das sind Sachen, da muss man dran arbeiten. Aber dadurch alles in Frage zu stellen, und auch teilweise ganzen Gruppen abzusprechen, dass sie keine Frankfurter sind, das halte ich für bedenklich, weil manche von denen sind für mich mehr Frankfurter als andere. Aber das muss trotzdem einfach die Leute regeln, die es betrifft. Und da muss nicht jeder, weil das macht nicht nur die Presse, das machen dann auch Fans untereinander auch bei Social Media. Diese Spaltung darf ja nicht stattfinden, weil eigentlich hat ja jeder ein Interesse daran, dass es alles so geil wird wie beim Pokalfinale, wie zu Hause die Choreos, also diese Sachen, diese schönen Sachen, die passiert sind, darf man ja auch nicht vergessen. Und das muss das Ziel sein und nicht eine völlig überhitzte Debatte, wo jeder seine Halbwahrheiten mit reinwirft und jeder seinen Standpunkt vertritt und wo am Ende dasteht, dass irgendwie die Fronten verhärtet sind, sondern das muss rational problemorientiert sein. Mehr nicht und nicht weniger. Also das ist einfach so diese Botschaft, die ich gerne transportieren würde, zu sagen, ey, wenn ein Problem ist, muss man es lösen und sich nicht um das Problem herum Probleme schaffen.
Vor allen Dingen müssen es die lösen und die miteinander reden, die das Problem haben oder die halt an der Lösung arbeiten können. Und es hilft, wie du schon richtig sagst, nichts, dass irgendwie die Leute, die drumherum stehen, über die anderen sprechen. Das hat noch nie Probleme gelöst.
Das ist genau der Punkt. Und wenn im Zweifel müssen wir auch alle daran arbeiten. Wenn wir Zugriff haben, müssten wir auch alle daran arbeiten, denn wir sind alle auf der anderen Seite auch froh und dankbar, dass es wunderbare Choreos gibt, dass sich Leute die Zeit nehmen, unfassbare Dinge zu tun, dass Leute sich Zeit nehmen, zum Beispiel diese Schals zu produzieren, sonst was zu machen, damit du auswärts irgendwie eine geile Truppe bist und dass das alles so gut funktioniert. Und gleichzeitig muss man dann auch sagen, wir wollen konstruktiv alle zusammenarbeiten. Wir wollen, dass es gemeinsam immer besser wird. Und deswegen ist es kontraproduktiv zu sagen, jetzt alles scheiße, jetzt werfe ich alles in den Bach runter oder so. Nein, es gibt immer Rückschläge, aber man muss davon zurückkommen und es geht nur zusammen. Ich glaube, die Eintracht kann nur als Ganzes nur zusammen funktionieren, wenn auch solche kleinere Rückschritte gemeinsam bearbeitet werden, um es dann noch besser zu machen. Denn wir sind von einem wesentlich schlimmeren Punkt schon mal gestartet und wir sollten es da nicht aus dem Weg bringen lassen, sondern viel eher einfach weiter daran arbeiten, dass es weiter wieder besser wird. Und es war jetzt ein krasser Ausrutscher. Es wird aber gleichzeitig auch diese Diskussion geben und da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir in ein paar Monaten auch nicht mehr darüber reden müssen. Wir werden natürlich irgendwie noch darüber reden, wenn dann das Urteil der UEFA kommt, aber das ist dann was anderes.
Dann würde ich sagen, haken wir den Teil, was das Drumherum angeht, ab. Es sind alle unversehrt nach Hause gekommen. Ja, alle stimmt nicht. Hasebe ist nicht unversehrt nach Hause gekommen und damit kommen wir dann quasi zum Spielerischen. Beide Mannschaften sind mit einer etwas veränderten Startaufstellung aufgelaufen. Wir haben letzte Woche, Basti und ich, wieder den Fehler gemacht, dass wir wieder Salcedo in die Startaufstellung reingeredet haben. Ich mache
jetzt so lange, bis er spielen darf.
Darf man denn mal nachnominieren?
Ja, nach der Gruppenphase wird nachnominiert, aber
okay.
In dem Fall durfte er nicht. Deswegen sind wir mit zwei unserer Lieblinge in der Innenverteidigung aufgelaufen, neben Hasebe, Fallett und Russ. Tavata auf links, das hatten wir ja letzte Woche schon so ein bisschen gesehen, und Willems in der Mitte. Und dann war es so ein bisschen, ich würde sagen, so zurückhaltender Schlagabtausch zwischen den beiden, und dann gab es diese 30. Minute, wo Hasebe in dem Zweikampf an der Außenbahn so mitten im Laufen stehen bleibt, sich an den Oberschenkel greift und instantan signalisiert, ich nichts mehr weitermachen, ich vom Platz. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist die Kacke hier aber richtig am Dampfen. Stille heißt eigentlich immer, da soll jemand anders reden, aber wenn das nicht funktioniert, dann...
Ich bin so geil. Ich habe eigentlich gedacht, okay, als du die Überleitung machst, mit alle unversehrt heimgekommen, war ich eigentlich viel eher daran interessiert, dass der Dennis mir noch ein paar von seinen Saufgeschichten erzählt, weil er eigentlich von Rom direkt nach Mallorca geflogen ist. Fand ich eigentlich...
Ja, richtig.
Das klären wir in der Aftershow-Geschichte. Nee, jetzt wollen wir wirklich mal über das Spiel so ein bisschen...
Nee, auf jeden Fall hast du völlig recht. Es war natürlich in dem Sinne ein Schockmoment, weil er auch wieder bis dahin eigentlich wieder solide und Dings gespielt hatte. Es ist natürlich, wenn du schon die Innenverteidigung, du hast es ja schon angesprochen, siehst, wo eben Russ und Fayette spielt und dann verletzt sich Hasebe. Das ist normalerweise somit das Schlimmste, was passieren kann. Und ja, Endika auf jeden Fall kam ja dann, hat ja einen super Job gemacht wieder. Aber trotzdem ist es natürlich die Position, die Hasebe eigentlich da einnimmt, die kann Endika definitiv so nicht spielen oder eigentlich zumindest nicht spielen. Und dementsprechend, ja, war auf jeden Fall ein Schockmoment.
Ja, das definitiv. Und der zweite Schockmoment kam ja dann in der zweiten Hälfte, als Correa war es, glaube ich, ja, das 1-0 für Rom geschossen hat. Wenn ich mich richtig erinnere, war Correa doch auch derjenige, der im Hinspiel vom Platz geflogen ist. Oh, da frag ich. Ich meine, das wäre der Spieler, der im Hinspiel glatt rot gesehen hätte und da vom Platz gehen dürfte. Der ja auch vorher schon so ein bisschen in den Zweikämpfen da immer wieder so ein bisschen nicklig da unterwegs war. Aber dann muss man natürlich sagen, was richtig positiv war, die Eintracht hat nicht zurückgesteckt, ist direkt reingegangen und hat versucht, da einen Anschlusspunkt zu setzen, hauptsächlich aus meiner Warte in der Form von Gacinovic. Im Chat werde ich gerade korrigiert, dass es Basta war, der vom Platz geflogen ist und nicht Correa, vielen Dank.
Stimmt, Basta, da wurden doch die Witze gemacht.
Ja, stimmt. Jetzt, ja. Und dann hat Gacinovic ja quasi das 1-1 selbst gemacht und das 2-1 von Haller dann vorbereitet. Also würde ich sagen, da war man dann mehr als bereit, sich diesen Rekord mit am Ende 6 gewonnenen Spielen dann da irgendwie noch einzuverleiben.
Ja, Gacinovic super auf jeden Fall. Auch gerade das 1-1 war natürlich ein richtiger Leckerbissen nochmal. Also,
was auch total unerwartet war, ich war schon wieder so halb am Weggucken, weil ich dachte, die Chance wäre rum, und dann haut er das Ding da aus der Drehung da rein. Da dachte ich auch so, huiuiui, wo hat er den jetzt hergeholt?
Ja,
war doch geil.
Beschreibt, warum wir mit Gacinovic immer so kritisch umgehen. Weil der Typ hat Dinger drin, wenn der diesen Pass, den er auf Haller spielt, das ist ja das, was wir oft kritisieren, dass er manchmal in diesen Situationen halt die falsche Entscheidung trifft und da jetzt hat er die richtige getroffen. Für mich ist dieser Pass noch geiler fast als das Tor.
Ja.
Also dieser Pass 2-1. Ist ja, also das ist ja Wahnsinn. Diesen Ball, den er da, der passt eigentlich gar nicht da durch. Und das ist einfach, also das ist für mich, das ist Millimeter genau. Und das ist eigentlich genau das, was Rebic vielleicht so ein bisschen abgeht auf dieser Position.
Ja, der braucht den Platz, der braucht die Zweikämpfe.
Rebic braucht Platz, der muss 1 gegen 1 gehen können, der muss mit seinem Körper jemanden wegballern können und nicht mit seiner Filigrantechnik Steckpässe spielen. Ja. Und Gacinovic, wenn er das irgendwann mal hinkriegt, das konstant zu bringen, dann ist er ein überragender Kicker. Also das ist es ja. Also das ist, was bei Gacinovic immer so ein bisschen auch für eine Verzweiflung sorgt, wenn man sieht, was er drauf hat in diesen Situationen. Wenn er das irgendwie mal konstant und wenn er immer wach bleibt im Kopf und wenn er wenn er einfach so ein bisschen die Souveränität kriegt und diese Erfahrung, dann ist er so ein Spieler, das hat er da gezeigt. Und das ist so ein bisschen das Tolle und das Problem an Gacinovic zugleich.
Sehe ich ganz genauso. Es ist ein Spieler, der sich ja schon sehr, sehr gut entwickelt hat. Wenn wir zwischenzeitlich überlegen, dass er mal irgendwann keine Rolle mehr gespielt hat. Ich glaube, ich weiß nicht, war da Fehn auch Trainer? Die Zeit vergeht so schnell.
Aber er ist halt auch erst 23 Jahre alt. Ja. Das muss man mal überlegen, was der schon an Spielen gemacht hat.
Ja, brutal. Also er hat alles Talent der Welt, glaube ich fast. Ja. Er muss es nur öfter auf den Platz bringen. Das hat er jetzt die letzten Male gemacht. Er hat sich wieder gut in dieses Team integriert und er ist wirklich jemand, der eine positive Überraschung ist. Genauso natürlich auch wie Willems, der auf der defensiven Mittelfeldposition wirklich geglänzt hat. Ich gar nicht gedacht, dass er das noch mal so gut hinbekommt. Ja, also es hat viele positive Elemente. Das Spiel an sich auch in Rom ist etwas, was man mit einem positiven Ausrufezeichen versehen kann. Auch die Tatsache, dass Rondo relativ souverän das auch gemeistert hat, auch mal wieder für ein Spiel für ihn gemacht hat. Ich glaube, allein sportlich kann man wenig Negatives finden.
Ja, halt auch, weil du merkst, die, wie soll ich sagen, die Mannschaft, da stimmt es einfach. Du liegst zurück, ne? Du hast so ein Gedümpel und Lazio kommt auch nur in der B11. Naja, das wäre so ein typisches Spiel gewesen, da fährst du hin, klar, gute Stimmung, naja, gehst, verlierst, ist aber auch egal. Und dann hast du noch den Biss, die waren ja noch geil aufs eigentlich dritte Tor. Da waren ja noch so ein paar Situationen. Ich habe es jetzt in der Zusammenfassung nicht nochmal geguckt gehabt, aber wo du gedacht hast, Mann, da hätte sogar noch ein Tor fallen können für uns. Wo du wirklich richtig, richtig geil gesehen, wie die Stimmung in der Mannschaft wirklich so gut ist, dass sie Lust hatten, dieses Spiel noch zu gewinnen. Und das ist natürlich eine feine Sache.
Nächste kurze Anmerkung an der Stelle. Der Chat hat recht, aber Twitter hat noch mehr recht. Basta ist am Ende im Hinspiel der ersten Hälfte mit Gelb-Rot vom Platz geflogen und Correa Mitte der zweiten Hälfte mit Glattrot. Also ne, beides richtig. Wunderbar. Ja, ich glaube, mehr brauchen wir auch zu dem Spiel jetzt nicht zu sagen. Wir sind mehr als souverän durch diese Gruppe durchgegangen, die ja auch zumindest am Anfang auf dem Papier mit Lazio und Olympique Marseille da jetzt auch nicht so die einfachste Gruppe zumindest.
Ist sie die Todesgruppe oder so? Wurde da nicht so ein bisschen was?
So ein bisschen hat man das als Todesgruppe dann an der Stelle da so bezeichnet. Da sind wir, glaube ich, mehr als souverän durchmarschiert. Umso spannender wird es natürlich jetzt zu gucken. Montag war die Auslosung für die erste K.O.-Runde und ich glaube, wir haben so mit das denkbar ungünstigste losgezogen mit Schachtar Donetsk, die ja aus der Champions League nach unten gewandert sind in einer Gruppe mit Man City, Lyon und Hoffenheim. Es ist jetzt vielleicht nicht so das Optimale, zumal, wenn ich das so richtig verstanden habe, da könnt ihr mir vielleicht auch nochmal kurz irgendwie weiterhelfen. Der Ort des Heimspiels für die ist noch unklar.
Ja,
Basti, du hast das jetzt gebucht, ne?
Ich habe jetzt Kharkiv gebucht, weil die tragen dort eigentlich ihre Spieler aus. Das war jetzt, glaube ich, nur ein paar Mal in Kiew, weil irgendwie noch das Kriegsrecht da aktuell
ist. Genau, aber das läuft nur noch 30 Tage, jetzt aktuell.
Ist es am 28.12. entscheidet sich, ob das wird wahrscheinlich nicht verlängert. Also Omid Nuripur hat schon gesagt, da finden auch schon Fußballspiele und Festivals statt, also sollte das funktionieren.
Okay.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass in Kharkiv gespielt wird. Und wenn nicht, muss ich mir halt ein Auto holen und da 6 Stunden durch die Ukraine tuckern. Ich habe jetzt auf
jeden Fall. What could possibly go wrong?
Ja, der Herr Lossner und ich haben es jetzt auf jeden Fall gebucht. Und wir sind da und wir werden es da von Mittwoch bis Freitag eine schöne Zeit machen. Ich hoffe, dass die Leute freundlicher als in Rom sind. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr groß. Viel schlimmer kann es gar nicht da werden, selbst wenn es da schneit. Da werde ich diesmal Bescheid wissen und werde mir 90 Paar Socken anziehen und Plastiktüten um die Schuhe machen. Werde jeden freundlich angrinsen, der irgendwie mich kontrollieren will. Ja, ich habe Bock da drauf. Das Problem ist, was ich einen noch einwerfen will, Leute, wir dürfen nicht vergessen, die Eintracht, was ein bisschen schade ist, was uns auch jetzt passiert ist, die Eintracht ist einfach durch diese fucking Gruppe spaziert, hat jedes scheiß Spiel gewonnen. Wir hatten magische Nächte zu Hause, auswärts, da lag immer so ein kleiner Schatten drüber, aber das ist das, was für mich im Fokus steht trotzdem. Das werde ich jetzt probieren die nächsten Tage auch, gerade weil wir kommen ja noch zum Leverkusen-Spiel, weil da auch in der Liga wieder die Sonne scheint. Also das ist echt unglaublich. Und alleine, dass man jetzt das Gefühl hat, man könnte wahrscheinlich, es ist gegen Schachtor Donetsk wirklich eine 50-50-Nummer. Das sagt schon viel über diese Mannschaft aus. Mhm. Also Donetsk ist wirklich keine Laufkundschaft. Das ist das unangenehmste Los von allen. Mit allen, wenn du alle Faktoren betrachtest, ist das das schlimmste Los, was hätte passieren können. Die sind stärker, die sind sehr, sehr stark. Die haben dafür aber einen unattraktiven Namen. Das ist quasi das Gegenteil von dem, was wir uns gewünscht haben. Wir wollten ja eigentlich einen großen Namen, der eigentlich scheiße ist.
Ja.
Jetzt haben wir einen unattraktiven Namen, der aber eigentlich geil ist. Also die
110 Millionen Kader, glaube ich, aktuell. Ne?
Ja, die haben auch immer geile Kicker gehabt, Leute. Also die haben immer geile Brasilianer hervorgebracht. Also es ist ja, war Douglas Costa auch da, Tyson und was weiß ich was.
Ja.
Also da sind immer geile Kicker. Dann ist es kalt. Das darf man euch vergessen.
14.02. ist das Spiel bei denen. Also da ist noch irgendwie arschkalt.
Minus 10 Grad werden. Also das ist wirklich das undankbarste Los zum Weiterkommen. Ich hoffe irgendwie, dass meine Hoffnung ist, Choreo, gute Stimmung in Frankfurt, magische Nacht zu Hause, Spielglück wieder irgendwie wie so ein Kostic-Ding, dass er einfach reinkullert und wir irgendwie führen. Um dann vielleicht, keine Ahnung, das 0-0, was wir dort erreicht haben, hier zu Hause zu vergolden und irgendwie weiterzukommen und dann auf einen attraktiveren und dann ein attraktiver Gegner, wo alle hin dürfen, wo nichts passiert, wo alles in Ordnung ist, endlich mal. Also alleine deswegen muss die Eintracht weiterkommen.
Ja, also wie schon gesagt, 14.02. das Spiel in Donetsk und am 21.02. das Spiel in Frankfurt. Der Rockbert hat gerade im Chat freundlicherweise rausgesucht, dass es schon mal ein Aufeinandertreffen im damals noch UEFA Cup der beiden Mannschaften aufeinander gab. Damals hat Frankfurt das Spiel in Donetsk verloren, dafür das Heimspiel hoch gewonnen und das war 1981, der ein oder andere wird sich vielleicht dran erinnern.
Ja, ich will auch noch ganz kurz
gewonnen. Das sind immer die Statistiken, die werden wir wahrscheinlich auch dann noch öfters hören jetzt.
Ist korrekt. Hier hörten sie es nicht zuerst, aber zumindest irgendwie.
Also ich finde es ist natürlich ein Gegner, der extrem unangenehm ist, muss man sagen, aber trotzdem haben sie auch ihre Schwachstellen. Es ist eine Mannschaft, die jetzt nicht so wirklich jung mehr ist, ja, also gerade so in der Spitze, da gibt es so ein paar, der angesprochene Tyson ist auch schon 30 Jahre alt, die haben sich alle da gut eingewurschtelt, da sind extrem viele Brasilianer immer noch, aber es sind auch viele Brasilianer, die so einen ganz großen Sprung nicht schaffen.
Nicht geschafft haben, ja.
Nicht so ein, also die sind, ist schon gefährlich, aber wenn ich mir die Defensive angucke, finde ich da wenig, aber total beeindruckend, dass ein André Pjatjov ist ein Torhüter, der mittlerweile schon 34 Jahre alt, der ist so ein, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ein Lockenkopf und eigentlich mehr oder weniger ein ukrainischer Fliegenfänger, ja. Also finde ich überhaupt nicht geil. Also da haben wir mit Trappen echt eine andere Hausnummer da drin. Die kriegst du alle, aber du musst die Chancen wieder von außen suchen. Wir werden ja da noch genauer drüber sprechen, wenn es da wirklich soweit ist. Aber wir haben eine realistische Chance. Ich hoffe, dass wir auswärts möglichst wenig zulassen, dass wir dann irgendwie ganz sicher erfahren, vielleicht 0-0, 1-1 wäre sogar noch besser, dass wir dann zu Hause das Feuerwerk abfackeln und dann hier zeigen, wer Herr im Haus ist. Und dann haben wir, ich denke, wir haben eine realistische Chance, auch wenn es natürlich ein echt, also ich habe mir sagen, ich habe mich total geärgert. Am Montag habe ich da gesessen und habe wirklich fast gebibbert. Wie so an Weihnachten, wie so das Kind am Weihnachtsbaum, was sich freut, dass jetzt gleich Geschenke bekommt. Da habe ich ein Geschenk ausgepackt. Ich habe mir einen Laptop gewünscht und habe so diesen Kinderspiel-Laptop bekommen, wo nur drei Tasten drücken kannst und komische Töne rauskommen. So habe ich mich gefühlt. Es ist richtig zum Kotzen, aber ich versuche jetzt mit diesem Drei-Tasten-Laptop jetzt das Beste draus zu machen, damit ich demnächst einen richtig geilen MacBook bekomme.
Ja, wenn Sie noch nicht wussten, warum manche Beiträge von Marvin manchmal etwas komisch geschrieben wurden, es liegt an den nur drei Tasten. Ja. Ja. Also von daher, wir gucken mal. Machbarer, vielleicht machbarer Gegner bis Februar ist noch ein bisschen Zeit, wenn wir uns das Thema zur gegebenen Zeit nochmal vornehmen. Und da war ja noch ein anderes Spiel, über das wir reden müssen. Das von Basti vorhin schon angesprochene Spiel gegen Leverkusen in der Liga. Und wir hatten ja gesagt, letzte Woche aus den kommenden 3 Spielen müssten noch irgendwie, wenn es gut geht, irgendwie so 6 Punkte am Ende rausfallen. Die Hälfte davon haben wir gegen Leverkusen schon klar gemacht.
Ja.
Auch. Also was geil war, war das hohe Pressing unter anderem von Rebic. Das war ja wirklich wie eine Hetzjagd. Wurde im Fernsehen ja, der Kommentator bei Sky hat es wirklich beschrieben, eine Hetzjagd. Die Gegner hatten richtig Angst. Die haben versucht, schnell den Ball und dadurch natürlich auch unkontrolliert den Ball weiterzugeben. Und das war, denke ich, auch an dem Tag, die hatten richtig Bock und waren so motiviert und mit einer gesunden Art von Aggressivität auf dem Platz, dass das eigentlich ein logisches Ergebnis war, dass wir gewonnen haben.
Ja, also mehr als das. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Eintracht so schnell wieder in die Bahn zurückführt, wobei natürlich Rom auf jeden Fall sehr, sehr förderlich war. Aber dass du nach so kurzer Zeit dich dann so auch so akklimatisierst, ey, wir dürfen nicht vernachlässigen. Davor gegen Lazio Rom gespielt, ein paar Tage später nur, gegen eine Mannschaft, die eigentlich immer zur Bundesliga-Spitze mitgehört, gegen Leverkusen so zu brillieren, auch die so wirklich an den Rand der Verzweiflung teilweise zu bringen, weil wir einfach wie Bolle pressen, das ist geiler Fußball und das ist die Eintracht im Jahr 2018, wie ich es mir in den letzten Jahren einfach nicht vorgestellt habe, aber auch mit einer Qualität kommt und dann ärgerst du dich am Ende noch, weil du noch mehr Tore hättest schießen können, ja. Gegen Leverkusen, schon geil.
Ja gut, ich meine, Leverkusen hat auch gerade dann in der zweiten Hälfte hin halt auch viele Lücken dann nachher aufgemacht, da war halt einfach ein unwahrscheinlicher Platz. Du hattest einen Kostic an dem Tag, der halt auch einfach gefühlt irgendwie, bei dem alles funktioniert hat, ja. Der ist ja da auf der Seite irgendwie hoch und runter marschiert und er hatte dann halt auch einfach hinten raus den Platz. Also das war halt schon sehr, sehr großartig. Ja, eins vorbereitet, eins gemacht.
Ja, Kostic ist, wie gesagt, wir probieren es ja immer hier so ein bisschen, aber er ist so öffentlich fast ein bisschen unsung hero. Also es ist so, in dieser Büffelherde gehen ja viele so ein bisschen unter. Wir haben Hasebe ja probiert auch so ein bisschen rauszustellen. Da Costa muss man rausstellen. Ndika macht eine geile Entwicklung. Trapp ist wieder zum Rückhalt geworden, aber Kostic ist auch ein Faktor. Der, wir haben uns ein bisschen über ihn aufgeregt in Berlin, weil diese Flanken da wirklich nicht so gut kamen. Aber es ist trotzdem einer, also der hat eine WM gespielt und dann hast du gedacht, der ist ja auch mit einiger Skepsis hier begrüßt worden. Aber ich habe das Gefühl, seit der hier ist, ich habe das Gefühl, aktuell gerade rennt der immer noch irgendwo die Linie hin und her. Also der ist als Linksverteidiger auf dieser Position, was ihm auch wirklich nicht so, naja, das war jetzt nicht seine Premium-Position. Nee. Was der abreißt, ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, das ist einer der wichtigsten Einkäufe oder ja, Laie noch gerade diese Saison. Das ist schon geil. Und das ist auch geil und es zeigt halt auch, was wir auch immer sagen, was ich bei Fee immer kritisiert hatte, war immer dieses, Fee war immer ein Trainer, der sich auf Individualität verlässt. Der sagt, ich kaufe einen Spieler, der Qualität, dann will ich auch, dass er so und so viele Tore schießt. Er hat immer gesagt, der Eigner ist verletzt, dann fehlen uns 7 Tore. Also er hat immer gesagt, da kann ich nichts mehr machen, dann fehlen uns halt 7 Tore.
Ja.
So, wo du denkst, das ist aber nicht der Fußball. Fußball ist auch, ich glaube, beim HSV sieht man das auch so. Die holen dann, ja, wir haben doch jetzt hier, wir zahlen dir noch 3 Millionen, dann muss das auch funktionieren. Wundern sich dann, dass sie die ganzen Graupen dann nichts bringen. Und bei Kostic wundern die sich dann auch, wie können der Platz bei euch so gut sein? Ja, Leute, man braucht eine gute Stimmung, man braucht ein funktionierendes Mannschaftsgefüge. Das haben wir schon so oft gesehen. Das haben wir auch am eigenen Leib erfahren, als Barkok hier so ein bisschen abgekackt ist. Am Anfang lief's gut, da kam er rein, hat wirklich alle Leute begeistert und als es nicht mehr lief, ist er komplett verschwunden. Und das kann mit solchen Spielen auch passieren. Umso besser ist es, dass du wirklich Mosaikstein Kostic in diesem Gesamtgefüge hast, der wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist und denn dann dadurch, wenn er das Zutrauen hat, vielleicht andere auch wieder mitziehen kann. Also es ist so ein bisschen, befruchtet sich immer alles so ein bisschen gegenseitig. Das ist geil. Und mich hat's krass erleichtert. Ich war wirklich krass enttäuscht nach Wolfsburg und Berlin. Auch wenn ich vorher wusste, dass wir irgendwann diese Körner lassen, aber es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, die Eintracht hat mich wieder verarscht. So. Also es war, ja, weil ich dachte, und jetzt, aber jetzt haben sie es wirklich die bestmögliche Antwort gegeben. In einer Power, die du nach dem Euroleague-Spiel niemals erwartet hättest. Und ich hoffe, dass diese Power, und Hütter hat es, glaube ich, auch nach dem Spiel oder jetzt heute oder gestern im Interview nochmal gesagt, er ist auch beeindruckend, was vom körperlichen Zustand diese Mannschaft ist, und ich auch. Das ist Wahnsinn, Leute. Was haben wir gedacht? Was haben wir schon vor ein paar Wochen gedacht? Oh je, der Costa, der kippt uns bald um. Haben wir gedacht. Und du hast gefühlt, der und Kostic rennen mittlerweile noch mehr. Obwohl wirklich ja keine großartigen Alternativen für sie da sind. Und ich hoffe und bete, dass das jetzt am Mittwoch in Mainz weiter so geht. Weil dann kannst du wirklich denen auch wehtun. Weil diese, was der Dennis hat, was hast du gesagt, Treibjagd?
Ja, Hetzjagd,
dass man so die also das, wenn, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, gerade für den Zeitpunkt in der Saison, in der wir uns befinden.
Für mich ist irgendwie Kostic der neue Rebic. Also jetzt nicht ganz von der Qualität, aber von der Entwicklung, die er unter einem anderen Trainer nimmt. Also ich habe das Gefühl, wenn wir uns erinnern an Rebic, da hat er auch viele Anläufe versucht bei irgendwelchen Vereinen, wo es nie so final geklappt hat. Ich glaube, niemand hat Kostic jemals seine Qualitäten abgesprochen, aber immer irgendwie die letzten Prozent. Also natürlich bekommen wir mittlerweile Kommentare von Stuttgartern, die denken, ja, was haben sie mit dem denn gemacht? Und Hamburger ja genauso. Aber am Ende ist es genau wie bei Rebic damals, kommt nach Frankfurt und findet plötzlich seinen Punkt. Genau, und Kostic ist endlich zu dieser Qualität gekommen, die ihm immer nachgesagt wird. Und aber auch nicht nur eine singuläre Qualität, sondern gleichzeitig auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen für die Mannschaft. Eine Mannschaftsdienlichkeit. Jemand, der sich wirklich komplett reinhängt. Das ist natürlich nur in der Halbserie zu beurteilen, in der wir gerade sind. Aber das ist schon eine herausragende Sache, und das ist wahrscheinlich der Weg der Eintracht. Immer wieder genau diese Spieler suchen mit Qualität, die aber gewisse Flaws haben, aber denen die Eintracht mit den richtigen Trainern in der Lage ist, diese auszuarbeiten beziehungsweise diese rauszuhauen, damit die zu ihrem Leistungsniveau kommen. Überlegt euch das mal. Da Costa war zwischenzeitlich auch schon raus. Da Costa, ein Perspektivspieler, der an der Schwelle der Nationalmannschaft zumindest war, im Juniorenbereich erfolgreich und aktiv, und ist dann aufgrund schwerer Verletzungen irgendwo rausgekommen. Ingolstadt und so weiter und so fort. Wie der sich auf ein Niveau gekämpft hat, und das tut mir leid, dass ich das erneut sage, aber ich kann einen Danny da Costa nicht genügend loben. Diese Saison, die er gerade spielt, auch schon die letzte, die er nicht verkehrt war, das ist ein Niveau, auf kurze oder auf mittelfristige Sicht kann ein Jogi Löw, wenn er es ganz, ganz ernst meint mit einem Umbau und nicht nur halbgaren Mist macht, sondern wirklich sagt, wir wollen jetzt strukturell die Nationalmannschaft ändern, dann muss Danny da Costa zumindest im erweiterten Feld eine Rolle spielen.
Irgendwie denn berücksichtigt
mit
werden.
Mit diesem Einsatzwillen ist er für mich ganz vorne dabei.
Ja. Auf jeden Fall. Du hast einen Punkt, will ich noch sagen, was mir auch wieder richtig gut gefallen hat bei dem Spiel, war dieses Gedankenschnelle und Scheiß drauf, dann machen wir eben selbst jetzt noch ein Tor, war direkt nach diesem Tor von Leverkusen. Es war, glaube ich, irgendwie abseits, Videoschiedsrichter hat nochmal geguckt, Volland stand irgendwie oder irgendeiner stand noch im Weg und dadurch hatte Trapp nicht reagiert, und normalerweise wäre es ja dann, weil früher hätte man immer das Pech gehabt, wäre ein Tor gewesen, wäre mit Nacht zusammengebrochen, Mist. So, okay, Entscheidung wurde gekippt und direkt im Gegenzug war ja dann, glaube ich, die Szene zum 2-0 mit, wer war denn der Vorlagengeber? Haller, glaube ich, fürs Kostic-Tor, wo du gemerkt hast, Mann, ja, scheiß drauf, wir lamentieren jetzt hier gar nicht oder meckern hier noch rum oder freuen uns jetzt lang rum, dass hier das Tor nicht geben wird. Nee, jetzt hauen wir nochmal drauf und haben so dieses, ich nenne es jetzt mal blöd, das Bayern-Gehen, das wir, was die Bayern früher ausgemacht hat, nämlich wir nutzen eine Schwäche, eine kurze Unkonzentriertheit des Gegners, nutzen wir aus und machen das Tor selbst. Und das ist, da sind wir wirklich einen Schritt schon weiter, dass wir endlich an dem Schritt angekommen sind, dass endlich mal die Eintracht diese Mannschaft ist, die es ausnutzt und nicht die Eintracht die Mannschaft ist, die dann wieder in die Röhre guckt und sagt, ach, verdammt, haben wir kurz nicht aufgepasst, haben schon wieder ein Tor gefangen.
Das war aber das 1-0, das kurz oder 10 Minuten nach dem nicht gegebenen Tor gefallen ist. Das war ziemlich
und
am Anfang schon.
Genau, und das, ist aber wirklich, das ist aber wirklich nur möglich, dadurch, dass wir uns auch erarbeiten. Ne? Ja. Denn es wird viel gerannt, es wird total angegangen. Sowas fällt nicht vom Himmel. Das ist, die Eintracht arbeitet hart genau, dass solche Momente dann auch passieren und dass sie dann zuschlagen kann. Und das muss weitergemacht werden. Und ich denke schon, dass die Eintracht irgendwie langsam, aber sicher ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht. Und ich glaube, es ist für jeden auch ganz relaxed zu sagen, okay, das sind jetzt die letzten beiden Spiele und dann geht's erstmal boogie-woogie in die Winterpause. Denn die arbeiten schon hart und jetzt sind zusätzliche Ausfälle, ein Abraham-Ausfall, der fällt nicht auf, da fällst du nicht weich, wenn ein Asebe dann auch noch weg ist, ist es auch schwierig, ein Verlet ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist nicht der gleichwertigste Ersatz, den man sich denken kann, also da wird schon, da muss schon viel rumgedreht werden, damit das funktioniert, aber momentan erarbeitet sich die Mannschaft genau das und ich habe halt wirklich die Hoffnung, dass es gegen Mainz nicht großartig schlechter läuft.
Ja, damit kommen wir schon quasi so ein bisschen zu den Spielen nach vorne. Marvin hat es gerade eben schon angedeutet, wir müssen vorher noch ein bisschen was Aktuelles abhandeln. Wir haben drei aktuelle Vertragsverhandlungen oder Vertragsverlängerungen, alle bis 2020. Fernandes hängt noch ein Jahr dran, Rus hängt noch ein Jahr dran und Hasebe hängt auch noch ein Jahr hinten dran. Ich glaube, das ist aus aktueller Situation nichts, worüber man sich ärgern muss.
Damit
gar keinen
muss
Fall,
das verstehe
solange
ich
Hasebe
nicht,
fit ist, ist das Riesennummer.
Nicht. Ich weiß nicht, Hasebe und Fernandes, glaube ich, sind echt wichtig für die Kabine und Hasebe gerade für den Platz. Bei Russ bin ich ein bisschen skeptisch.
Wieso wundert mich das nicht?
Nein, es ist gar nicht böse gemeint, aber er ist jetzt auch, er wird auch nicht jünger und er ist jetzt wirklich für mich kein Verteidiger auf hohem Niveau, wo ich sage, der den plane ich fest ein, dass er öfters spielt, finde ich nicht.
Ich weiß ja gar nicht, ob er öfters spielt. Also vielleicht ist er genauso.
Ja, aber er wird ja nicht wenig Gehalt kriegen. Es ist trotzdem so. Wir haben ihn damals aus Wolfsburg zurückgeholt, also der wird schon den entsprechenden Vertrag haben.
Ja gut, aber dann kommen wir wieder auf deinen Punkt vorhin, wo du vorhin selbst gesagt hast, wir kennen nicht alle Informationen, wir kennen nicht alle Gespräche. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Russ für die Kabine und für die Stimmung in der Mannschaft auch ein wichtiger Faktor ist.
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Ein sehr guter
Punkt. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht, ich werde mit ihm nicht warm, einfach, sorry.
Ja, ist ja vollkommen okay, musst du ja auch gar nicht, aber ich würde jetzt mal den entscheidenden Personen an der Stelle schon zugestehen, dass sie sich dabei was gedacht haben.
Ja, also ich mag sein, ich glaube, er wird keine 10 Spiele mehr nach dieser Saison machen.
Nee,
ja, also
nicht.
Hat er aber auch selber angedeutet. In einem Interview mit dem HR hat er auch gemeint, er ist sich seiner Rolle bewusst. Er ist ganz klar, er weiß auch selbst, dass er wahrscheinlich nächste Saison jetzt nicht unglaublich viele Spiele machen wird. Aber die Menschen oder die Vereinsverantwortlichen sehen einen Sinn in ihm. Ja, also.
Aber meint ihr nicht, dass auch ein Vertrag sein könnte mit Spielbeteiligung, also mit Einsatzzeiten sozusagen?
Nein,
das glaube ich auch gar keinen. Da ist er im Endeffekt nochmal so ein niedriges Gehalt, weil ich finde ihn gar nicht als Backup, als absoluten Backup. Er ist jemand, finde ich, den kannst du bringen, wenn er nicht so viel kostet. Andererseits, ja, ihr habt schon recht,
dass er laufen muss.
Genau.
Nein, man muss ihn schon als der hat schon einen gesamten Wert, der hat auch einen Werdegang jetzt bei der Eintracht. Ich will nicht nochmal über seinen ganzen Werdegang auch in gesundheitlicher Hinsicht sprechen. Ich denke, das ist schon ein Wert ist. Ich glaube aber, dass wenn jetzt trotzdem im Winter irgendjemand vorbeikommt aus den USA oder im nächsten Winter und sagt, hier Brudi, wie sieht's aus, dann wird es nicht so laufen, dass dann die Eintracht sagt, okay, du hast aber einen Vertrag bei uns und außerdem musst du noch 3 Spiele gegen Ingolstadt, Wolfsburg und Schlag mich tot anmachen. Dann werden die eben keinen Stein in den Weg legen, aber für ein bisschen Sicherheit. Das ist ja auch immer so eine Wirkung nach außen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Es zeigt, die Eintracht plant. Und dass jetzt so 3 Verpflichtungen, 3 Verlängerungen einfach so mir nichts, dir nichts runtergeprasselt haben. Hasebe, der in absoluter Late-Top-Form ist. Und Fernandes, der sich auch richtig gut in die Saison gekämpft hat. Das sind ja alles 3 Oldies, mehr oder weniger. Aber die haben den Spot dann verdient. Und bei Russ ist es so, das ist ein, sag ich mal, eine Wohlfühl-Verlängerung. Ob der sportliche Wert dann so da ist, schauen wir mal.
Und neben all dem Positiven und ein bisschen Negativen haben wir noch was richtig Negatives. Und zwar hatte Hütter, glaube ich, heute im Rahmen der Spieltagskonferenz oder war es im Rahmen des Interviews, ich weiß es gar nicht mehr, relativ deutlich gesagt, dass Hasebe dieses Jahr nicht mehr auf dem Platz stehen wird und die vorsichtig angedeutete, vielleicht ist Abraham für die Bayern wieder fit, Aussage wurde auch so ein bisschen relativiert. Also die beiden werden wir in diesem Jahr und in der Hinserie damit nicht mehr sehen. Was
zu erwarten, weil kommt jetzt nicht völlig überraschend.
Kommt nicht völlig überraschend, aber so ein kleiner Funke Hoffnung war zumindest bei mir noch da, weil gerade Hasebe für mich in der Innenverteidigung nicht nur mit dem Stellungsspiel und dem Zweikampf, sondern auch mit den eröffneten Pässen hinten aus der Abwehr immens wichtig war. Und das finde ich dann, fehlt uns halt an der Stelle einfach auch gerade.
Das wird uns auch fehlen. Das ist, wie können wir die Uhr noch stellen? Wir haben ja hier, wir haben ja wirklich so eine Uhr. Das war jetzt Spiel 1, jetzt kommt Spiel 2 und spätestens Spiel 3 knallt da wieder irgendwas. Also es ist wirklich diese Marco-Russ-Uhr, kannst du wirklich stellen. Das ist, kann man eine Formel draus machen. Spiel 1 wirst du reingeschmissen, unerwartet, spielst geil. Spiel 2 geht auch noch. Spiel 3 kommt irgendwas, lässt die komplette Seite auf dem Wii U. Es ist halt einfach so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist ja, denke ich mir auch nicht aus. Ist ja auch nicht so, dass ich ihn jetzt so kritisch, sondern diese Dinge passieren ja auch.
Ja, die Dinge passieren, das ist klar, ja.
Und das, glaube ich, wird dann, das ist wirklich, glaube ich, leider werden das die Funken sein, die uns gegen Bayern fehlen, weil das, ich glaube nicht, dass wir das über 3 Spiele kompensieren können.
Ja.
In Mainz reicht es vielleicht hoffentlich irgendwie noch, da brauchen wir auch wieder dieses Glück. Das muss halt einfach so sein, sorry. Ich komme immer wieder aufs Glück zu sprechen, aber das brauchen wir halt auch momentan ab und zu, weil wir wirklich auch so ein bisschen auf der letzten Felge fahren. Du brauchst halt in Mainz wirklich vielleicht endlich mal eine scheiß Standardsituation. Das ist wirklich was, worauf wir uns gar nicht verlassen können. Niemals mehr. Ich weiß nicht warum. Aber das wäre was mir irgendwie ja ein gutes Gefühl geben würde, wenn es mal nicht so läuft, zu wissen, okay, da könnte vielleicht einer mal was Geiles reinbrettern. Aber ist nicht so. Aber ich habe die Befürchtung, dass diese Meldungen von dass Abraham und Hasebe nicht mehr auftauchen werden. Ja, das ist wirklich, ich glaube, das ist dann für Bayern, gerade weil die jetzt wieder so einigermaßen in der Spur sind, das ist dann zu viel, glaube ich, auf einmal. Also ich glaube, wir hätten wirklich auch mit der Top-Notch-Aufstellung spielen müssen, um da irgendwas zu holen. Ist aber auch kein Riesendrama. Also wenn wir jetzt noch einen Punkt in Mainz holen und mit 30 Punkten in die Pause gehen, bin ich der zufriedenste Mensch der Welt.
Ja, genau. Mainz, nächster Gegner, morgen Abend 20:30 in Mainz. Also für mich ist das, wie Basti schon gesagt hat, so ein Spiel, wo irgendwie so alles geht, da ist irgendwie ein Punkt drin, da sind auch 3 Punkte drin, wenn wir halt richtig Bock haben. Mainz ist jetzt auch nicht der Übergegner.
Ja, ist halt nicht zu vernachlässigen, ja. Wir sind ein Scheißgegner, ehrlich gesagt. Sorry, aber geht mir halt, ach, Mainz, ich werde auch nicht warm mit. Es ist ein Verein, der da ist, existiert und was soll ich sagen? Ich will jetzt nicht ins Nürnberg-Dilemma mich wieder reden.
Haben wir doch schon. Wir haben doch Bezirksligist. Ah, apropos Bezirksligist. Grüße nach Mainz.
Das war eine andere Sendung.
Die Sache ist, das ist eine gute Mannschaft, die wirklich nicht zu vernachlässigen ist. Ich finde es erstaunlich und positiv erstaunlich, dass Bell, der bei uns überhaupt keinen Stich gemacht hat, die Älteren werden sich erinnern, mal bei uns war kurz, zu einem Kapitän geworden ist, auch eine sympathische Figur. Ich bin übrigens großer Fan von Sandro Schwarz, das finde ich super geiler Trainer, also das muss ich auch ein bisschen dementsprechend relativieren. Ich finde ihn echt sympathisch, ist ein guter Mann, den hoffe ich auch nochmal bei charismatischen Vereinen zu sehen. Aber die haben gute Spieler, aber sind extrem schwer auszurechnen, weil die halt nicht diese total typischen geilen Bruchweg-Boys oder so haben, ja. Das ist alles eine zusammengewürfelte Mannschaft, die ja halt ihre Qualitäten hat. Aber ich sage euch eins, in der Defensive sind die zu knacken. Und wenn unsere Flügelzange wieder funktioniert, dann ist da was drin. Da bin ich ganz, ganz sicher. Aber wir müssen ähnlich wie in vergangenen Spielen, wenn wir die Chance haben, wirklich früh netzen. Wenn die Eintracht das erste Tor macht, dann geht in Mainz alles. Andererseits kann es natürlich auch genauso laufen, wenn dass die ein ganz dämliches Tor in der 87. Minute machen und wir 0-1 nach Hause fahren. Es kann passieren, wird ein scheiß Spiel, es wird überhaupt nichts Ansehnliches, glaube ich, weil Mainz alles spielt, aber keinen wirklich ansehnlichen Fußball in diesem Jahr. Und deswegen glaube ich, dass es eine richtig enge Partie wird, aber wenn wir früh das Tor machen, dann kann hier wirklich was zu unseren Gunsten laufen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir mit 3 oder von mir aus auch einen Punkt heimfahren und dann läuft es schon.
Aber ich bin auch auf Bastis Seite. Ich denke, vielleicht sollte der Guzmán mal wieder von Anfang an spielen, dass wir zumindest jemanden haben, der Standards einigermaßen gefährlich schlagen kann.
Dennis, da bist du nicht auf meiner Seite, weil das kann der Guzmán leider auch nicht
mehr. Also in den letzten 2-3 Spielen mit der Guzmán, also wenn du dir da die Ecken angeguckt hast.
Was ist der mit dem scheiß Fabian? Der nervt mich langsam. Seh den nur hier Krebs fressen und Five Guys Burger und was weiß ich was. Was ist denn mit ihm? Der wäre derjenige, der könnte uns jetzt wirklich mal, der könnte dieser Faktor sein, der uns in Spielen, wo es vielleicht gar nicht so läuft, wo die anderen wirklich mal auf der letzten Felge gehen, da aus, weiß ich nicht, aus 25 Metern Ding reinbrettert. Was ist denn mit ihm? Versteht es nicht.
Das ist dramatisch, ohne Mist.
Würde ich am liebsten mal schütteln. Dann
geht mal auf.
Digga, deine Position, du könntest jetzt der Zehner hinter 2 von den Büffeln sein, könntest dir die zurechtlegen, die 2, die würden die auch noch Räume aufreißen und was weiß ich was. Also es muss wirklich dramatisch sein, was er mit seinem Lebenswandel macht, oder er ist halt wirklich nicht intelligent genug, um einigermaßen, wie man im Pressing anläuft, das hinzukriegen. Keine Ahnung. Aber das ist arg ärgerlich, wenn man denkt, okay, der könnte dir vielleicht wirklich mal einen Freistoß reinknallen oder zumindest einen Fernschuss.
Stimmt.
Oder eine andere Spielsituation, weil diese ganz normalen fußballerischen Sachen haben wir ja drin. Aber so ein bisschen irgendwie ein Tor nach dem Eckball, ein Tor nach einem direkten Freistoß, ein Fernschuss, der, weißt du, ein Fernschuss ist ja nicht so, dass da brauchst du ja nicht unbedingt vorher irgendwie dich spielerisch großartig zu betätigen, sondern dann prallt irgendwo ein Ball hin, dann wickst er den rein. Das hat, ich glaube, in Dortmund hat er mal so den Ausgleich gemacht, damit zwar nicht gewonnen, aber trotzdem, das kann einfach so ein Gamechanger sein. Ja, und das Einzige, was ich von ihm sehe, ist wirklich, wie er die kulinarischen Köstlichkeiten in Frankfurt irgendwie in Anspruch nimmt. Was weiß ich, was mich nervt das massiv, weil der eigentlich nicht so schlecht ist.
Ich bin extrem enttäuscht darüber, muss ich auch sagen. Ich meine, das ist ja auch ja festgestellt, dass er da, naja, mit mir einen Burger gegessen hat. Ganz nett, Grüße auf jeden Fall. Aber es ist, reicht halt nicht. Ich muss sagen, weiß nicht, warum es nicht reicht. Fabian ist ein Spieler mit einer hohen Qualität, der aber ehrlich gesagt für mich auch anscheinend nicht den Kampf annimmt. Vielleicht ist es schon klar, dass er in der Winterpause irgendwo hinwechselt. Und jetzt ist er nur so, nur noch so, Hauptsache ich verletze mich nicht. Kann auch sein, wissen wir nicht. Ist kacke. Und ja, schwächt uns halt auch, ne? Denn die Person, die irgendwann eine Option hätte werden können, ist es de facto nicht mehr geworden. Mhm. Mittlerweile hat Stendera ihn über, also meilenweit überrundet, bekommt schon Einsatzzeiten. Stendera ist mittlerweile so der 13., 14. Mann, da muss ich auch sagen, ziehe ich wirklich meinen Hut. Auch über Stendera haben wir auch oftmals ein bisschen kritischer gesprochen. Der ist jetzt da, der bietet sich an, das ist richtig geil, das ist eine schöne Geschichte, die noch besser werden kann. Anders ist es wirklich bei Fabian. Und da muss ich sagen, es ist scheiße, weil genau so Leute brauchst du auch mal. Hoffentlich trennen wir
uns alle. Wenn es mal spielerisch nicht klappt, ja, genau.
Ja, hoffentlich trennen wir uns alle im Winter. Und dass wir da vielleicht auf der Position genau nochmal nachbessern müssen. Das ist zum Kotzen. Diese 11, 12, 13 Ecken. Eine wird halbwegs gefährlich. Die anderen führen einen direkten Konter, der uns wieder in Bredouille bringt, wo dann Willems in der dritten Minute wieder die gelbe Karte kassiert. Das ist scheiße. Da müssen wir auch ein bisschen intelligenter sein. Ich meine, wir haben die Eintracht jetzt hier viel gelobt, aber es gibt Punkte, die müssen besser werden. Da gehören die Standards auf alle Fälle dazu.
Ja, ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Gerade in einem Spiel gegen Mainz, wo es vielleicht nicht so viele Räume jetzt wirklich geben wird, was auch eher so ein körperliches Spiel wieder werden wird mit vielen Zweikämpfen. Da willst du eigentlich jede Chance irgendwie mitnehmen.
Es ist geil, guck mal, wie lange wir jetzt schon einen Podcast machen. Ich glaube, wir müssen in den Standards besser werden. Das ist, glaube ich, meine meist ausgeäußerte Catchphrase, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass der Eintracht da besonders schwach ist. Und wenn du mal Leute hast wie Stendera, der ein gutes Halbjahr hat, dann denkst du, oh geil, du hast jetzt jemanden gefunden und dann läuft.
Ja, was ist denn mit ihm eigentlich passiert? Ich erinnere mich noch, der hat ja teilweise am Anfang gegen Schalke, war es, glaube ich, ein Spiel, hat er Kanonenschläge da reingezimmert.
Ja, das stimmt.
Also Leute,
irgendwie
verstehen
nicht, was alle die zu Eintracht kommen.
Bei ihm war es dann, glaube ich, nach einer Verletzung weg, als er dann wieder sich mal zum 80. Mal das Knie wieder kaputt gemacht hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, und das ist ein Mysterium, bei Marvin hat es gesagt, dass schon sehr, sehr lange hier ist. Das kann man doch üben.
Also ja, aber ich hab das Gefühl, die kommen zu uns, die können da Standards und dann ist das nach 3 Monaten weg.
Nein, aber das muss man, ganz ehrlich, Leute, das sind Fußballprofis, die können ja doch irgendwie mal 10 Minuten im Training sagen, ey komm, ich gucke jetzt mal, wie ich am geißelnden Ball von der Eckfahne in die Mitte wichsen kann. Also die können ja auch andere komplizierte Dinge. Das ist wird für mich immer ein Rätsel bleiben, wie Fußballspieler das, wie man das nicht trainieren kann, dass es gefährlicher wird. Oder zu sagen, okay, man sieht, es wird nicht gefährlich. Lass uns, weiß ich nicht, mach's wie Rosenborg Trondheim damals und stell alle in den 5-Meter-Raum und guck, ob du irgendwie Verwirrung stiften kannst. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das ist ein Ärgernis auf jeden Fall, weil, ja, wir haben es ja schon gesagt, man mittlerweile bei der Ecke eher Angst hat, als dass man irgendwie sich freut auf eine Chance.
Ja, man hat irgendwie mehr Angst, dass da irgendwie gleich der nächste Konter draus kommt, der wieder zu irgendeinem ungewollten Tor führt. Ja, klassischer nächster Punkt ist die Aufstellung gegen Mainz. Was sagt ihr denn?
Fangen wir mal. Wer stellt sich fast von alleine auf, oder?
No, gibt's ja keinen mehr.
Fangen wir doch vorne im Sturm an. Haller und Jovic, oder?
Ah, ich weiß nicht, Rebic, weil du eigentlich jemand brauchst, der, wenn der wieder so anläuft wie gegen Leverkusen, kannst du da wirklich was reißen.
Das Problem ist jetzt tatsächlich, wir haben einen Platz zu wenig da irgendwie. Also, wen nimmst du raus? Ich weiß es nicht. Also ich würde es nicht entscheiden wollen. Du musst es halt irgendwie aufteilen, dass du sagst, okay, der eine spielt gegen Mainz, einer gegen Bayern. Und Haller macht beide Spiele. Also das ist für mich trotzdem die beste. Aber Haller ist, das hat es mir irgendwie in Nürnberg gezeigt. Am Anfang hat man so ein bisschen gedacht, cool, in Hoffenheim hat es funktioniert mit Rebic und Jovic. Aber irgendwie ist als Haller dann in Nürnberg...
Brauchst Haller für die Verteilung. Und
ich finde, Jovic ist auch ein absoluter Edeljoker. Der kann auch kalt ins Spiel kommen und reißt trotzdem nochmal Räume. Also ich finde, dass wir mit dem Rebic anfangen sollten und Jovic dann gerne in der Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit rein, wenn es nicht so läuft.
Ich glaube, ich würde Gacinovic trotzdem stellen für Jovic. Das würde ich trotzdem machen. Gacinovic brauchen wir vielleicht für die eine oder andere Situation, für den einen oder anderen Pass, gerade wenn es um Konter geht. Das hat Rebic irgendwie nicht drin als Zehner. Ich will ihn einfach im Sturm haben, dass er ein bisschen ausweichen kann. Vielleicht findet Hütter ja irgendwann ein System, wo die drei da vorne nicht so eng nebeneinander stehen, sondern wo Jovic und Rebic vielleicht ein bisschen auf den Außen sind und Haller in der Mitte. Aber so das System, was er jetzt so spielt, da ist ja quasi ein Zehner hinter zwei Stürmern und das, ja, da sehe ich Rebic nicht auf der Zehn und deswegen würde ich ihn in den Sturm stellen. Dafür muss halt Jovic raus. Dafür kann er vielleicht dann fresh nochmal gegen Bayern sich zeigen. Also, wir hatten jetzt schon wirklich schlimmere Probleme, wenn wir über die Aufstellung des Sturmes geredet haben.
Ja, das ist richtig. Die Probleme fangen wieder weiter hinten an. Okay, also Haller, Rebic vorne, dahinter Gacinovic. Ich glaube, die Viererreihe dann da im breiten Mittelfeld wird sich wieder mehr oder weniger von allein aufstellen. Kostic, Willems, Fernandes, Da Costa.
Ja, oder De Guzman mal. Also ich würde eigentlich De Guzman gerne mal wieder sehen.
Ich muss sagen, Willems würde ich nicht rausnehmen, der gefällt mir so gut.
Der hat sich da gerade echt auf dieser Position gefunden.
Also der ist ja derart bald.
Kann ich auch gut mitleben.
Ja.
Also Willems Fernandes würde ich auch lassen.
Genau, da hätten wir halt wirklich nur den Faktor, wie Marvin ihn gerade eben angedeutet hat, wir müssen ihm vielleicht nochmal irgendwie sagen, dass gelbe Karten in der dritten Minute für so einen Spielverlauf von 90 Minuten irgendwie eine blöde Situation ist. Sollte man aber auch nochmal irgendwie hinkriegen. Ja, Abwehr
ist ja leider von selber, das stellt sich auf.
Ja, Abwehr stellt sich komplett von selbst auf. Da haben wir Fallett, Ndicka und Salcedo und Trapp im Tor.
Jo.
Nochmal die Innenverteidigung, bitte.
Fallett, Ndicka und Salcedo.
Mhm. Salcedo ist echt auch krass. Wenn wir überlegen, wie wenig der jetzt eigentlich in der letzten Zeit gespielt hat, logischerweise verletzt war und kommt jetzt rein. Und der Junge hat aber eine krasse Qualität. Das ist krass. Also wie er teilweise die Grätschen zum richtigen Zeitpunkt setzt. Da hat er auch eine gewisse Dynamik. Das ist ein Spieler von der gehobenen Qualität. Ich muss echt sagen, das hätte ich gar nicht gedacht, als er zur Eintracht kam. Ich dachte, okay, auch schwierig, nicht mehr ganz so durchgesetzt in den letzten Verein. Und jetzt ist er jetzt auch nach dieser Verletzung schon wieder so gut.
Mhm. Und auch schlimmer laufen richtig, können. Ja.
Also, aber ihr sagt eher Fallett als Russ, ja?
Ja. Ja. Gefühlt würde ich sagen, ja.
Okay. Ist jetzt aber auch, Fallett ist für mich eine Kategorie wie Russ. Also,
ja,
kann
ja,
man ab und zu mal spielen lassen. Und, also, einen gegen Bayern, einen gegen Dings. Wie der es dann macht, weiß ich nicht.
Ja, ich würde dann tendenziell eher Russ wahrscheinlich im Kader gegen die Bayern sehen.
Vielleicht tatsächlich Russ, weil er ein bisschen erfahrener ist und nicht ganz so ungestüm ist. Also ich glaube, vielleicht kann Russ gegen die Bayern so ein bisschen mit seinem... ich weiß es nicht, aber eigentlich ist beides, weil verletzt sehe ich gegen Bayern zum Beispiel auch nicht in der Stadt, weil der wird dann... der kann auch schnell aus dem Spiel genommen werden. Also so, wenn du den wirklich ein bisschen ärgerst.
Also ich muss sagen, mit Verletzt habe ich fast noch mehr meine Probleme, weil es ihm wahrscheinlich gefühlt noch mehr als Russ an Spielintelligenz mangelt. Ich finde schon, dass Russ die Intelligenz hat, er ist aber nicht der Schnellste. Ja,
genau,
also der weiß Tempo. Der weiß schon, wie die Bundesliga funktioniert, auch wie der hat auch schon milliardenmal gegen die Bayern gespielt. Er kann sich da schon ganz gut reinversetzen, aber bei Fallett ist es, wir haben ja jetzt bei Fußball 2000 darüber gesprochen, Fallett ist ein guter Spieler, der in den 90ern geiler Fußballer gewesen wäre, weil das Niveau ein anderes war.
Ja, stimmt.
Aber halt nicht in 2018.
Es muss halt trotzdem durchs Kollektiv aufgefangen werden, muss man so sagen. Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir wirklich viele Mann-gegen-Mann-Situationen suchen oder irgendwie das Fallett der Sonderbewacher von irgendjemand ist, sondern das muss im Kollektiv organisiert werden von Ndicka und Salcedo, denen ich beiden komplett vertraue.
Ja.
Aber mit Fernandes und Willems stehen wir ja ein bisschen defensiver auch, oder?
Das ist es ja. Und Willems und Fernandes sind auch im Kopf eher defensiv. Also das ist ja so, dass...
bei Willems der schwankt manchmal so ein bisschen.
Ja, aber er ist zumindest gelernter Verteidiger, sage ich es mal so. Und Fernandes ist jemand, Marvin hat es bei Fußball 2000 schon gesagt, der hat ja auch viel ausgebügelt für Fallett gegen Leverkusen auch. Also der ist ja dann auch da gebunden und der hat dann auch zumindest die Übersicht. Also das muss irgendwie so aufgefangen werden, weil das natürlich nicht unsere Top-Formation da hinten ist. Aber gut, es ist jetzt, wir können auch nicht, das ist auch aber auch nichts, wo man krass hadern muss, wo man sagen, oh gut, das wird nicht, sondern das muss halt irgendwie, müssen wir das auf die Kette kriegen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist auch trotzdem, wir haben, glaube ich, schon so viele Spiele alle von Eintracht gesehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, momentan sind es alles auch neue Spiele. Weil dieses Augsburg-Spiel war neu. Du hast irgendwie das Gefühl gehabt, die Eintracht verliert das normalerweise, gewinnt das dann aber. Du hast so ein Heimspiel gegen Schalke, wo du denkst, boah, jetzt reicht wahrscheinlich irgendwann unser Spielglück nicht mehr. Das gegen Leverkusen war auch so ein Turning-Point-Spiel, zu sagen, ey, eigentlich, ja, wer weiß, spielen wir das irgendwie 0-0 oder keine Ahnung. Und das Mainz-Spiel ist das nächste, wo du denkst, okay, was kann diese Eintracht in Mainz bewirken? Also früher wäre ich dann gefallen, hätte gesagt, ah, weißt du was, ich bin hier noch nie über 90 Minuten im Stadion geblieben, weil ich immer die Schnauze voll hatte, Choupo-Moting macht ein Tor, der macht ein Tor in der 90. Minute, bla 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 bla, wo ich dann wirklich immer gekotzt habe und alleine in der S-Bahn gesessen habe. Aber wir haben ja gesehen, wir müssen auf jeden Fall Eintracht eine neue Chance geben, weil es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass wir da was holen als früher. Also das ist wirklich, ja, da ist was drin und ich glaube, Mainz hat auch
berechtigten Respekt von mir. Scheiße, ich hab Bock. Ist doch geil, ey. Guck mal, wir haben jetzt schon 26 Punkte. Da geht auch noch was. Bäm, machst du 29 draußen, dann mal schauen, was gegen die Bayern passiert. Alles kann, nix muss, scheißegal. Was ist überhaupt los in Mainz? Haben die überhaupt das Stadion voll? Nee, ich glaube nicht. Also da will wieder keiner zum Fußball. Was ist das für ein Verein? Bundesliga oder was?
Nein, die Eintracht kommt. Was ist los das denn? Die haben ihre Karten für eine Hälfte des Preises rausgeramscht und es sind trotzdem noch 8.000 übrig. Was ist da los?
Ach du Scheiße, ey.
Das ist echt Stadion, übel.
Stadion ist eine bessere Puppenkiste. Also, was ist das los hier? Wir sind die Eintracht.
Steht da fahren wir mitten hin im Nichts.
3 Punkte, ey, will ich nix hören. Geil, machen wir. Bam, und dann haben wir 29 Punkte. Und was kommt dann? Ey, musst du überlegen, geile Saison. Das ist gerade die Hinrunde, wo immer gesagt, müsst ihr aufpassen, sieht aus wie Köln, steigt am Ende ab. Was ist los? Guck dir die Tabelle, guck dir an, was wir für eine Runde gespielt haben. Die Eintracht hat 6 Spiele in Folge in der fucking Euroleague gewonnen. 18 Punkte geholt, macht eine herausragende Hinrunde, hat davor den DFB-Pokal geholt. Was ist das für ein unfassbares Jahr 2018? Das ist ganz ehrlich, Leute, das werden wir irgendwann wahrscheinlich unseren Enkelkindern erzählen, was weiß ich, oder in seinen Hunden, oder die wollen es nicht hören, die verstehen es halt nicht, aber wir probieren es trotzdem, ne, gell, René? Irgendwie ist egal. Aber das ist doch geil. Was ist das? Geil, richtig Bock. Sorry.
Alles gut. Lass es raus. Vor allen Dingen, bei den Tipps, die jetzt als nächstes kommen. Marvin, ich gehe davon aus, du nimmst deinen klassischen 2-0 für die Eintracht-Tipp.
Oh ja. 2-0.
Basti?
0-0.
Das war auch irgendwie klar. Dennis?
1-0 für die Eintracht.
Mhm. Marvin hat mich jetzt so heiß geredet, ich sag, wir gewinnen 3-0. Und diesmal geht das Ding von Salcedo aus 42,3 Metern rein. Das Ding haben wir nämlich bei dem Leverkusen-Spiel vergessen, wie er dann einfach mal total übermotiviert von der Mittellinie da abzieht. Und wenn Radetzky da nicht gerade irgendwie noch den Schritt zurückgemacht hätte, wäre das Ding hinter ihm ins Tor gefallen und er hätte ein ganz blödes Gesicht gemacht.
Oh, gut, dass du sagst. War nämlich wirklich ein geiles Ding von Salcedo. Einfach mal gemacht. Und andererseits muss ich auch sagen, Radetzky hat ja gemischte Reaktionen bekommen bei seiner Rückkehr, auch ein paar Pfiffe dabei gewesen, was ich aber ihm hoch anrechne. Und das muss man auch mal sagen, im Zeichen der Fairness, ne? Weil er, dass Rebic wirklich ihn gut umgesäbelt hat bei einer Aktion.
Wahnsinn.
Und Radetzky keine Minute lamentiert hat und hat sonst irgendwie getan, ich bin verletzt, wie sonst so viele Bundesligaspieler machen. Wir haben das ja in den letzten Wochen echt erlebt, wenn ich mir angucke, wie die Wolfsburger geflogen sind, wie als wären die aus Pappe oder so. Radetzky sofort aufgestanden, Handshake, bam, nicht rumgemacht, finde ich mega straight, muss man auch mal positiv erwähnen.
Ja, das stimmt, das haben wir sehr gut auf jeden Fall auch vergessen. Ja, und dann kommt am Samstag 18 Uhr zu Hause zum krönenden Abschluss dieser Hinserie der FC Bayern nach Frankfurt, die gerade so ein bisschen in der Form sind, aber sind wir mal ehrlich, bei dem Spiel rechnen wir uns vielleicht ein bisschen was aus, aber am Ende, wenn du verlierst oder wenig Punkte holst, hast du halt auch gegen die Bayern verloren. Das hatten wir irgendwie in den letzten Jahren auch gefühlt immer zweimal, mindestens. Außer im Pokalfinale, da vielleicht nicht.
Aber das Interessante ist doch, es treffen zweimal beschissene Verteidigungen auf zweimal exzellente Sturm, wenn sie zumindest laufen. Und ja, dementsprechend, ich gehe wirklich davon aus, dass da relativ viele Tore fallen werden. Denn bei uns wirklich, wenn wir mal ins Rollen kommen und der Sturm mal ins Rollen kommt, da ist was drin, gerade auch gegen den Dümpeltrupp da hinten, momentan der Innenverteidigung von Bayern. Und auch bei uns, naja, mit Payet oder Russ, ist natürlich jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass wir vielleicht das ein oder andere Törchen noch fangen werden, aber also da freue ich mich auch schon richtig drauf.
Geil, geil, Dennis, jeweils die fünftbeste Abwehr der Liga, Dümpeltrupp.
Im Moment, Marvin.
Ja, wenn wir es aktuell sehen, haben wir beide ja genau gleich übrigens viele Punkte, leider nicht genau gleich viele Punkte, das wäre mir noch lieber, aber gleich viele Tore und Gegentore kassiert, 32-18 im Endeffekt, ja. Also ist jetzt nicht so schlecht, ja. Sehe es aber genauso, natürlich sind die Bayern schlechter als in den Jahren zuvor, haben sich leider wieder ein bisschen in den Lauf gespielt, also es wird nichts mit dem Duell, ja, also mit dem möglichen Schicksalsduell für Kovac, ich glaube, je nachdem, wie es jetzt läuft, ist jetzt kackegal, der wird auch die nächsten Monate überwintern mit den Bayern, finde ich jetzt persönlich, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen, gar nicht so schlecht vielleicht, aber ich hätte mir so ein bisschen so ein Showdown vielleicht fast gewünscht, aus so ein bisschen Ironie der Geschichte-Sache, aber gut, trotzdem, die Eintracht, da kann immer noch was drin sein, mal gucken, wir haben wirklich nichts zu verlieren. Ich muss sagen, ich habe mir an diesem Tag habe ich mir wirklich rausgesucht, dass ich in Frankfurt bleibe, trotz der Tatsache, dass in Oberhausen wirklich ein richtig gutes Wrestling-Event ist, ja, wo unter anderem Mustache Mountain, ja, gegen unter anderem Axel Dieter Junior, der aus der NXT mal für einen Abend wieder zurückkehrt und mit Walter zusammenkämpft. Also, das muss mir was bedeuten und es muss auch mir zurückgezahlt werden. Das ist mein Anspruch an die Eintracht an diesem Abend.
Wie Dennis schon sagt, also das wird, glaube ich, wirklich ein offener Schlagabtausch. Da hat jeder irgendwie, also von der Eintracht auf jeden Fall jeder irgendwie nochmal Bock, da die letzten Meter zu gehen und da nochmal irgendwas mitzunehmen. Die Bayern werden sich da auch nochmal irgendwie ihre Punkte mitnehmen wollen. Die sind ja sowieso schon sickig, weil sie nicht Herbstmeister geworden sind. Also das könnte durchaus eine interessante Partie werden.
Ja, vor allen Dingen ist es doch wirklich, da stehen wir ja nicht unter Druck oder sonst irgendwas. Mein Gott, also das wichtige Spiel haben wir im Sommer gewonnen. Kovac hat sich das bestimmt anders vorgestellt, auch wenn er ein bisschen die Kurve gekriegt hat. Das heißt, wir können auch so mit so einem bisschen kleinen Grinsen auch in das Spiel gehen. Mhm. Also die werden uns wirklich, die können sich auf jeden Fall das Momentum, zumindest, ja, wie soll man es nennen, so das Fan-Momentum kann uns nicht mehr genommen werden, selbst wenn wir das verlieren. Also sagen hier, ihr habt jetzt, weiß ich nicht, wir haben irgendwie das Gefühl, wir haben einen cooleren Trainer jetzt als ihr, obwohl ihr uns unseren geklaut habt. Also haben wir was Besseres gefunden, also gefühlt. Hm. Wir sind durch Europa spaziert, bei euch ist nicht alles toll. Die haben jetzt dann, wer weiß, wie die gegen Leipzig spielen. Also die werden, egal, die werden uns niemals nach dem Spiel, egal wie hoch die gewinnen, höhnisch hier begleiten können. Uns eigentlich echt nichts passieren. Nee, weil es ist
zu Hause, Samstagabend, 18 Uhr, da kannst du davon ausgehen, da wird auch nochmal zum Jahresabschluss nochmal eine ganz geile Choreo irgendwie sein. Da gibt es auch genügend Dinge, die du da irgendwie einbauen kannst. Also
die Bude wird auch brennen. Jeder hat Bock, jeder weiß, dass erstmal danach nichts mehr ist. Denn jeder hat wahrscheinlich auch schon frei, weil dann montags Weihnachten ist. Die Leute werden das ein oder andere Bier schon drin haben. Das wird einfach eine perfekte Atmosphäre werden. Ja. Vergleichbar mit den Europapokalspielen, da haben wir gesehen, was die Spieler anstiften kann. Ja. Die Spieler werden auch wissen, geil, ich habe jetzt bald Urlaub und gegen Bayern will sich ja auch jeder zeigen, weil das ja auch potenzielle Spieler sind, die ja teilweise sich auch selber ins internationale Schaufenster stellen wollen. Also das wird auf jeden Fall ein Spiel werden. Wie Dennis gesagt hat, das wird wahrscheinlich hin und her gehen. Kovac will sich natürlich auch keine Blöße geben, darf man auch nicht vergessen. Also der wird seine Mannschaft auch motivieren. Das wird auch für mich als Fan und für uns als Fans auch so ein Spiel. Ich habe jetzt schon Hass, wenn ich Thomas Müller seine Fresse im Kopf habe.
Edison!
Ich habe jetzt schon Hass, wenn ich den da sehe. Und wenn er dann lamentiert, wie er das immer macht und hinfällt. Und wahrscheinlich dann irgendwie sogar ein Tor reinwächst. Also dieses.
Er macht ja genauso. Macht immer.
Ja, er kann nichts anderes.
Jeder hat dieses Gesicht im Kopf, wenn er sich beschwert. Also, wo du am liebsten wirklich denkst, boah, boah. Und Mats Hummels ist auch nicht der allersympathischste Spieler. Also da ist schon viel Potenzial drin. Kovac Ex-Trainer macht die Sache sowieso besonders. Pokalfinale auch nochmal. Ja. Kleine Rechnung haben wir auch noch offen wegen diesem Supercup 5:0. Da will Hütter bestimmt auch so ein bisschen was Korrigierendes machen.
Ja, glaube ich auch.
Zu sagen, wie weit sind wir mittlerweile jetzt und wie weit waren wir damals. Also dieses Spiel hat alles. Und die Eintracht kann mit einem mindestens einfachen Punktgewinn in Mainz dafür sorgen, dass uns da nichts passieren kann.
Ja. Ganz kurz einmal über die Aufstellung, bevor wir zu den Tipps kommen. Wir hatten vorhin gesagt, dass Jovic da dann von Beginn an darf, wahrscheinlich im Ersatz für...
Gut, aber René, das ist mir zu spekulativ. Ihr wisst ja auch gar nichts. Verletzung, Bayern spielt auch noch. Also ich, das finde ich seriös, können wir das, glaube ich, nicht behandeln. Also finde ich, ist zu weit weg, oder?
Ja, ja. Also ich kann... Kann also auch, ich denke, wir brauchen uns nicht auf die Aufstellung jetzt großartig konzentrieren. Da wissen wir echt nichts. Das ist jetzt im Zweifel.
Wieder raus.
Nicht böse gemeint, ne. Also nicht böse gemeint, aber ich glaube, da gibt es halt auch einfach nichts, was wir konkret dazu sagen können.
Okay, aber Tipps könnt ihr ganz konkret hier mal in die Runde werfen. Marvin.
Boah, ich habe auf jeden Fall Bock, dass wir ein bisschen eine Revanche von diesem unsäglichen, ich sag mal, unsägliche Supercup. Sagen wir ein Punkt, ich würde mal sagen, ja, weiß nicht, 2-2. Mhm.
Dennis?
Also ich würde sagen, wir gewinnen, jetzt lass mich mal, vorhin habe ich ja gesagt, es gibt einen offenen Schlagabtausch, also sagen wir mal, wir gewinnen 4-3.
Wow, oh,
Dennis, aber dann okay. Kannst du, aber dann gehe ich direkt zum Weihnachtsfest.
Basti?
Ich sage 3-3. Ich habe mich von Dennis seinem Szenario anstecken lassen. Ich kann mir das genauso vorstellen.
Ja.
3-3 ausgeht und die Eintracht macht am besten kurz vor Schluss auch noch zu 3-3. Das heißt, das wird so ein gefühlter Sieg. Das wäre wunderbarer Jahresabschluss. Von diesem sehr besonderen Eintracht-Jahr müssen wir mal festhalten.
Ja, ich sag, wir gewinnen mit 2 Toren Vorsprung mit dem 3-1.
Auch damit können wir gut leben.
Bleibt uns sowieso nichts anderes damit übrig.
René weiß, dass wir die nächsten 2 Spiele gewinnen mit 6-1 Toren.
Ja. Hier Leute, wie nennt man eine mittelmäßige Sonnenbank? Das Solarium.
Oh.
Ich bin eben auf eine schlechte Witze-Datenbank gestoßen. Wie isst man ein Haus?
Mit Messer und Gabel?
Man putzt die Wände.
Oh. Oh, ey, die Hofmeisterisierung des Eintracht-Podcasts schreitet weiter voran.
Stopp, wie nennt man intelligentes Öl? Raffiniert. Ja, jetzt am besten auch.
Das ist schön.
Da habe ich auch noch einen, den habe ich mir selber ausgedacht. Wie stellt man eine Tomatensauce in der Vergangenheit her?
Na?
Passierten Tomaten.
Oh Gott. Wie sind wir denn bitte hierher gekommen? Der Abend.
Danke, Marvin, dafür.
Von der Dümpeltruppe zu schlechten Witzen.
Das ist another Marvin Mendel. Oh.
Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Just another Marvin Mendel. Oh, Marvin Mendel. Oh.
Ich habe das immer noch auf dem Soundboard.
Ah, schön, schön, ja.
Stark.
Ah, großartig. Wie machen wir von flachen Witzen jetzt weiter? Ach, stimmt ja. Dummschwätzer der Woche.
Rumenig, Rumenig.
Oh, I'm a fan.
Danke, danke, danke sehr.
Rumenig, Rumenig, all night long.
Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original.
So, als erstes lösen wir natürlich auf, wer letzte Woche dort den Sieg errungen hat. Und da passen die flachen Witze von Marvin in der Tat ganz gut, weil mit 47,2% geht der Sieg in der letzten Woche, oder ging der Sieg in der letzten Woche an unseren allseits geschätzten Herrn Pratzo, der ja in diesem Weltinterview sagte, er hat bislang irgendwie im Vergleich zu allen anderen Sportmanagern vorher das meiste erreicht.
Siehst du mal.
Das passt mehr als gut. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Nominierungen bekommen, womit wir eigentlich ziemlich genau mit allem, ja, eigentlich mit allem wieder auf die, den Eingang der Sendung, nämlich das Rom-Spiel zurückkommen. Wir haben eine Hörernominierung bekommen von Ed Failor, der den FNP-Artikel oder die FNP-Redaktion für ihren Artikel rund um den drohenden Fankrieg bei der Eintracht ins Rennen wirft. Dann haben wir eine Hörernominierung von Ed Bohnsen VD, der Bastis neue Lieblingsbürgermeisterin, die Frau Ratschi, ins Rennen wirft für ihre Aussage zu deutschen Hooligans und Bestien. Dann haben wir eine weitere Hörernominierung ebenfalls von Bohnsen VD, der Julian Franzke vom Kicker für den für die Passage in dem Beitrag zur Nähe der Eintracht-Vereinsführung zu den Ultras reinwirft. Da hat er, glaube ich, das so ein bisschen kritisiert. Ich finde es eigentlich gut, wenn man da eben den Dialog sucht. Das hat man vorhin ja auch so ein bisschen angeführt. Dann haben wir eine Hörernominierung von Joe2Go. Grüße gehen raus. Und zwar nominiert er den Social Media Praktikanten der UEFA für das Retweeten der 13-12-Choreo der Wiener Fans. Wer nicht weiß, was damit gemeint ist, der kann mal hier Tante Google bemühen.
Schön.
Dann haben wir eine Hörernominierung von Martin, der die Wiener Polizei nominiert, die Fans von Rapid, war es glaube ich, ja, Rapid Wien, stundenlang auf dieser Brücke da eingekesselt hat. Ich glaube, Basti, da hattet ihr bei 93 auch ein bisschen länger drüber gesprochen. Genau, und dann haben wir noch eine Nominierung von Benedikt, der die UEFA an dieser Stelle nochmal nominiert, und zwar dafür, dass sie zwar Ermittlungen gegen Frankfurt wegen der Pyro anstreben, aber eben nicht gegen Lazio Rom und dessen Fans wegen zeigen des Dingensgruß. Da hatten wir vorhin ja schon drüber gesprochen, dass das einzig und allein daran liegt, dass es eben nicht im Spielberichtsbogen auftaucht. Damit in aller Kürze die Hörernominierungen. Habt ihr noch weitere Nominierte, die wir auf die Liste mit aufnehmen sollten?
Also ich nicht. Ich glaube, es ist ein wunderbares Sammelsurium
von
Kuriositäten.
Ja. Dann belassen wir es dabei. Dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder abstimmen unter eintracht-podcast.de, dort auf die aktuelle Sendung klicken. Da gibt es die Abstimmung und dann schauen wir in der nächsten Folge, was oder wer denn da gewonnen hat. So, und dann kommen wir von den Dummschwätzern der Woche zur guten Tat der Woche.
Die gute Tat der Woche.
Geben wir alles. Zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird.
Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen.
Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen.
Seid nett zueinander und habt euch lieb.
Wir hatten ja mal gesagt, wir wollen eigentlich so eine gute Tat der Woche haben. Jetzt ist es kurz vor Weihnachten und wir haben uns vorhin gemeinschaftlich dazu entschieden, wir lassen die Empfehlungen diese Woche mal sein. Konsumgüter braucht's nicht mehr diese Woche. Die habt ihr sowieso schon alle mehr als genug mit Blick auf Weihnachten gekauft. Wir wollen euch mal ein paar mehr gute Taten präsentieren vor Weihnachten. Und da haben wir zwei Hörernominierungen bekommen. Und die erste ist von Istinb, @istinb auf Twitter, und zwar nominiert er oder sie alle Eintracht-Fans, die sich in den vergangenen Wochen ganz klar gegen Gewalt positioniert haben, was ich sehr, sehr lobenswert finde. Und die zweite Hörernominierung kommt von S. Dittel, der hat uns darauf hingewiesen, dass der älteste Sohn von Matthias Hagner an Krebs erkrankt ist und dringend eine Therapie braucht, und es gibt dafür einen kleinen Spendenaufruf. Es gibt einen Flyer, den verlinken wir euch, und wenn ihr nicht alles jetzt schon in irgendwelche Konsumgüter investiert habt oder das nächste Woche kommende Weihnachtsgeld gewinnbringend einsetzen wollt und nicht irgendwie wie ich dank dem Wettbrötchen alle Kohle bei Tipico wieder weg ist, dann könnt ihr da vielleicht den einen oder anderen Euro einwerfen.
Finde ich eine krasse Sache. Gut, dass der Herr Dittel uns darauf hingewiesen hat. Ich muss nämlich sagen, hätte ich jetzt gar nicht so, ich habe Matthias Hagner nach seiner Zeit aus Frankfurt oder seiner Zeit als Profi irgendwann dann auch irgendwie aus den Augen verloren. Mhm. Mir war gar nicht so bewusst, dass er zuletzt halt irgendwie ein eigenes Restaurant sogar hatte und dementsprechend und überdies noch irgendwie Student war. Ich habe das komplett aus den Augen verloren. Für mich war der immer so ein richtig solider Fußballer. Der hat ja nach seiner Zeit bei der Eintracht Stuttgart dann halt auch noch beim FSV Frankfurt gespielt. Auch da, ich würde sagen, so eine kleinere Vereinslegende definitiv. Und ich denke, echt ein mega sympathischer Typ, der Matze Hagner. Und hat zwar jetzt leider nicht ganz so viel Geld anscheinend mitgenommen oder so unfassbar viel Geld von Bundesliga-Geschäft wie manch andere, aber trotzdem ist es, glaube ich, eine gute Sache, wenn man ihm da jetzt irgendwie unter die Arme greift. Ja, wenn sein ältester Sohn Krebs hat, wenn der ein oder andere hier vielleicht zuhört, ein paar Euro übrig hat, wäre es eine feine Sache, weil es ist halt echt, ne, Krebsarschloch, gerade zur Weihnachtszeit.
Ja, definitiv. So, dann hatte ich mir noch einen rausgesucht, den habe ich die Woche auf Twitter vorbeifliegen sehen und ich fand das eine sehr schöne Aktion. Und zwar geht's um den Stürmer bei Celtic Glasgow, ich spreche den Namen jetzt mit Sicherheit falsch aus, Lee Griffith, irgendwie sowas, der ist momentan an Depressionen erkrankt und bei dem Spiel gegen Salzburg in der Euroleague haben die Fans von Celtic ein Spruchband ausgerollt, wo drauf steht: It's okay not to be okay, you will never walk alone. Gerade so dieses Thema Depression im Fußball war ja doch in den letzten Monaten ein bisschen präsenter und ich finde es gut, dass man das dann einfach da auch nochmal ganz klar die Unterstützung zeigt. Fand ich eine schöne Aktion.
Sehr gute Sache, ja.
Habt ihr noch was?
Nö.
Nein.
Dann waren das unsere guten Taten der Woche, auf die wir hinweisen wollten und sind damit am Ende der Vorweihnachtssendung angekommen. Es könnte sein, dass wir in diesem Jahr noch eine Sendung machen. Wir müssen ja dann auf jeden Fall noch so ein bisschen das Mainz- und das Bayern-Spiel besprechen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen weiter zurückblicken auf das Jahr und auf die gesamte Hinrunde. Das wird jetzt aber ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden erstmal die Weihnachtstage ein bisschen ruhiger angehen lassen und mal gucken, ob wir in der Woche danach was koordiniert bekommen. Versprechen tun wir an der Stelle nichts, aber wir werden es bemühen und kleinere Spatzen pfiffen es von den Dächern, dass es auch sein könnte, dass es noch eine kleine Crossover-Folge mit einem anderen nicht unbekannten Podcast gibt. Mal sehen, lasst euch überraschen.
Ordentlicher Cliffhanger jetzt.
Mein ordentlicher Cliffhanger.
Ja, das muss ja noch vergeben werden.
Ja, genau. Da gibt es noch den ein oder anderen Preis zu verleihen. Wir wünschen euch bis dahin auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit den zwei kommenden Fußballspielen. Viel Spaß am Samstag im Stadion. Schöne Weihnachtstage. Genießt die Zeit. Erholt euch ein bisschen. Vergesst vielleicht auch den Fußball. Guckt mal Dart-WM. So ein bisschen was anderes kann man ja auch mal machen. Und dann gucken wir mal, wann und wie wir uns nach den Weihnachtsfeiertagen wieder melden. Von daher, bis dahin, macht's gut.